Supernasen-Podcast mit
Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind
Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo Podcast-Fans, ich bin
Olli Schulz
und ich bin
Jan Böhmermann.
Zusammen sind wir die
Supernasen.
Versteht nicht jeder.
Nein.
Das ist einer der wenigen Podcasts, die für Intellektuelle gemacht werden.
Deshalb läuft er auch bei
Spotify.
Die Supernasen mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Immer zuerst auf Spotify.
Ja, und damit herzlich willkommen bei den beiden Supernasen hier am Sonntag bei Spotify.
Es ist der
10. März 2023 und ich muss 24 und ich muss mich direkt entschuldigen bei dir, Olli, dass es so lange gedauert hat bei mir. Wieder technische Schwierigkeiten heute. Es liegt an mir.
Das liegt nicht nur an dir, ich bin nicht an meinem normalen Arbeitsplatz hier. Ich muss mich auch schon mal entschuldigen für die technischen Qualitäten. Ich hoffe, es reicht aus für eine gute Sonntagssendung. Ich bin ausquartiert worden, ich darf noch nicht in die Wohnung nach der Tour. Das dauert noch ein paar Tage, Jan.
So ein bisschen wie wenn man mit einem Hund nach Australien fährt, musst du erstmal so ein bisschen in Quarantäne sein, so ein bisschen die Bakterien abschütteln und so, das Rock.
Die Läuse und so, erstmal will ich genau, es ist tatsächlich so. Es gibt sogar Musiker, Jan, wenn die von einer Welttournee zurückkommen, James Hetfield zum Beispiel, der wurde von seiner damaligen Frau eine Woche alleine gelassen, bevor er dann wieder zur Familie durfte, weil er einfach so ein Tier war. Also man entmenschlicht ja komplett auf Tour. Jetzt ist es aber so, dass James Hetfield mit der Frau schon lange nicht mehr zusammen war, weil irgendwann hat sie keinen Bock mehr darauf gehabt, dass er danach eine Woche da liegt. Ich versuche mich zu beeilen, um wieder ein normaler Mensch zu werden. Entschuldige mich heute, dass es die technischen Möglichkeiten noch nicht gibt und ich noch nicht in meinem Arbeitsplatz bin, sondern unten im Keller. Du siehst das, gelbe Gardinen, dunkle Wohnung, Jan. Ich möchte gar nicht weiter drauf eingehen. Jan, du siehst, ich bin schon wieder zurück. Die Tour war sensationell. Danke, dass du nachfragst. Ich hatte nochmal zwei grandiose Konzerte in Hamburg. Es war der komplette Abriss. Jetzt versuche ich wieder ein normaler Mensch zu werden. Ich habe komplett viel Überwasser. Für mich, mein Ego ist gestärkt. Und ich war da draußen in einer Welt jenseits von der Simulation, die einem manchmal im Internet widerfährt, und habe das echte Leben kennengelernt. Das musst du auch wieder machen. Du musst auch auf Tour gehen unter Menschen, wirklich.
Das mache ich natürlich nächstes Jahr mit dem Rundfunk-Tanzorchester im Januar. Aber ich war tatsächlich diese Woche auch ein bisschen unter Menschen. Ich habe den ganzen Anfang dieser Woche, der letzten Woche, gar nicht in Deutschland verbracht, sondern ich bin in Holland gewesen. Wir haben am Mittwoch ja in einer kleinen Mittwochssendung einen kleinen Auszug davon mitbekommen. Jetzt kann ich auch verraten, was es war. Ich habe meinen lieben Kollegen Arjen Lübach, der moderiert seit 2014, seit 9 Jahren. Also ich mache ein Jahr länger schon als ihr. Yes, direkt Schwanzvergleich am Anfang. Wir machen die gleichen Sendungen in unseren jeweiligen Ländern und ich hatte das große Vergnügen, bei ihm zu Gast zu sein in der Sendung. Er war vor 5 oder 6 Jahren bei mir schon mal in der Sendung zu Gast und dann haben wir uns, ab und zu schreiben wir uns mal, was so los ist und so, und dann haben wir uns irgendwann, weiß gar nicht warum, nach der holländischen Wahl haben wir uns dann wieder unterhalten, weil auf einmal merkte, oh fuck, Geert Wilders, 30%, skurrilerweise in Holland eine Partei, in der es nur einen Macker gibt. Es gibt in Holland, das ist legal, Er ist alleine das einzige Mitglied seiner Partei und er hat 30% und kann sich quasi seine Liste selber zusammenstellen. Das wäre in Deutschland gar nicht erlaubt. Und ein Rechtspopulist ist da echt im Aufwind und dann hat er mich angerufen und da haben wir einen tollen Song zusammen gemacht. Packe ich direkt auf die Feed und Bumsi Playlist, einen Rap Battle auf Niederländisch. Also es ist absolut, man muss wirklich Niederländisch können,
Niederländisch?
Ich habe auch ein bisschen auf Niederländisch versucht zu glänzen, das gelingt natürlich nicht. Aber allein als Akt der Völkerverständigung, das erste, was ich gemacht habe, erstmal kam ich rein ins Studio und es war wirklich wie in so einem, als wäre ich durch ein Portal gegangen in ein Paralleluniversum, wo alles ist wie zu Hause bei mir auf der Arbeit, nur dass alle Holländisch sprechen. Es ist wirklich eins zu eins genau das Gleiche. Auch der Tagesablauf ist genauso. Bei den Proben, dieselben Leute, die sehen alle gleich aus, vom gleichen Menschentyp. Und ich kam dann
da raus. Und ist die Sendung denn genauso wie deine Sendung? Also genau das gleiche Konzept, was er fährt? Und wer hat dann von wem geklaut?
Erschreckenderweise.
Oder ist
alles von uns
oder
geklaut.
Oder ist deine Sendung eigentlich ein Franchise-Konzept von Jon Stewart?
Nein. Vielleicht, nein, also meine Sendung ist natürlich das Original und alle anderen gucken bei uns ab. Das Konzept ist natürlich ein amerikanisches Konzept und das ist aber wirklich exakt genau wie bei uns. Der einzige Unterschied ist, dass Arjen Lübach, der hat bis vor 3 Jahren hat er das immer nur sonntags moderiert, mit einem riesigen Erfolg. Also der hatte in Holland eine Einschaltquote von 2,5 Millionen. Also in Holland.
Ne, also das ist richtig krass,
weil das Land hat 17 Millionen Einwohner. So wie Nordrhein-Westfalen ungefähr. Und 2,5 Millionen davon haben jeden Sonntag zugeguckt. Das war so erfolgreich, dass er dann ein Upgrade bekommen hat, also durfte seine Sendung dann im ersten Rundfunkprogramm ausstrahlen, also der ARD quasi in Holland. Aber nicht nur sonntags, sondern jetzt viermal die Woche. Daraufhin ist die Quote pro Sendung so ein bisschen runtergegangen. Trotzdem erreicht er wahnsinnig viele Leute. Es ist so die Sendung, die man abends schaut nach den Hauptnachrichten um 22:30
Uhr. Viermal die Woche?
Viermal die Woche. Und das ist echt, also allein dynamisch. Du hast, warst ja bei uns im Januar zu Gast.
Ja, ja, ja.
So eine Sendung herzustellen ist so ein ganz weirdes Arbeitsumfeld, das hat sehr viel mit Metaphysischem zu tun. Man versucht, die Spannung oben zu halten. Und uns gelingt es so einmal die Woche auf einen Aufzeichnungstermin hinzuarbeiten. Und bei Arjen und seinem Team von The Arjen Show, The Arjen Show mit Arjen Lübach in MPO Ain, da ist es so, dass sie das jeden Tag machen müssen. Die müssen jeden Abend einen Auftritt machen und die Sendung dann.
Ich finde, das gehört sich auch so, jeden Abend. Eine Late-Night-Show läuft. Ich frage eigentlich, warum du nur einmal die Woche läufst.
Weil ich zu schlecht bin.
Harald Schmidt in seinen größten Zeiten dienstags bis freitags, glaube ich auch. Oder Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag definitiv. Ich glaube sogar eine Zeit lang vier Tage, als es richtig gut lief. Da frage ich mich, warum das ZDF nicht mal so mutig ist und den Leuten so eine, also ich meine, jeden Abend mit dir einschlafen, ab 22 ja. Uhr bis 23.15 Uhr, da würdest du auch mehr kollektiv ins deutsche Gedächtnis noch mehr eindringen.
Genau, weil das ist eines meiner großen Mankos, dass ich es nicht geschafft habe, kollektiv ins deutsche Gedächtnis einzuhalten.
Ja, wirklich. Also ich finde, viele fragen mich immer noch, wer ist denn der Typ, mit dem du diesen Podcast machst? Muss ich immer erst so lange erklären. Genau. Weißt du, womit ich immer anfange? Kennst du Erdogan, die Geschichte mit Erdogan noch
kennst
damals?
Kennst du Lukas Tagebuch noch? Da hat man ein lustiges Tagebuch über Lukas Podolski gemacht. Nee, aber es ist wirklich bewundernswert. In Deutschland, ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei. Stell dir mal vor, du würdest jetzt Sebastian Puffpaff oder mich oder Olli Welke jeden Tag sehen. Das will auch keiner sehen mehr. Das ist
naja, drei Tage kommt auf die Sendung und das Konzept an. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass die Late Night nun mal wirklich, also ursprünglich aus Amerika kommt. Johnny Carson, glaube ich, dann Letterman. Und es ist ja immer noch so, auch wenn du dich davon so ein bisschen abgewandt hast, von dem Unterhaltungsding, am Anfang gibt es ein Stand-Up, es gibt eine Liveband. Es ist ja immer noch so ein bisschen das Konzept. Und ich denke, wie kann man das eindeutschen, das Late-Night-Konzept? Darüber denke ich manchmal abends nach, wenn ich nicht schlafen kann. Und eine Idee ist schon mal, wenn die Sendung anfängt, dann müsste es erstmal Abendbrot geben. Und zwar auch in der Sendung. Dass man mit den Zuschauern zusammen Abendbrot isst. Ja, weil ich finde, das ist eine der wenigen deutschen Sachen, die wir noch haben. Schöne Abendbrotteller. Ganz ehrlich, ja. Wenn du da sitzen würdest mit drei, vier RedakteurInnen und zusammen würdet ihr Abendbrot essen und dann würde die Sendung es losgeben, würde das, glaube ich, schon mal ein deutscheres Konzept werden, als gleich dazu stehen, geschniegelt im Anzug.
Und vielleicht auch den deutschen Biorhythmus ein bisschen besser aufnehmen. Also die Late-Night-Show nicht um 23 Uhr, sondern einfach um 20.15 Uhr, direkt nach der Tagesschau. Ja. Wo die ersten so langsam müde werden, wo man sich so ein bisschen bequem macht. Und da beginnt das dann so bis 21 Uhr und dann ist genug eigentlich. Reicht ja auch. Das ist gar keine
Dann kann man noch langsam, da kann man noch ein bisschen rumscrollen auf TikTok danach auch, weil das da nicht so die Zeit, weil man weiß ja inzwischen, dass, glaube ich, 90% der Menschen vorm Schlafen gehen mit dem Handy in der Hand im Bett liegen und sich dann wundern, warum sie so schlecht schlafen. Aber das kann man ihnen ja diese Zeit auch noch einräumen, indem man wirklich 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Und dann wird der Fernseher ausgemacht und dann heißt es ab ins Internet noch mal eine Stunde. Ey, ganz ehrlich, dass du mit diesen neuen Gegebenheiten auch spielst. Früher anfangen, Abendbrotteller, da könnte man auch gleich Werbung reinbringen morgens. Was hat er diesmal wieder auf dem Abendbrotteller? Welche vegane Streichpaste bietet uns Böhmi jetzt heute an? Ganz ehrlich, denk mal drüber nach, deutsches Fernsehen.
Das ist eine super Idee. Ey, aber das Problem ist, ich würde es theoretisch machen, natürlich, aber es ist eine ganz andere Arbeit, jeden Tag dahin zu gehen. Du musst natürlich jeden Tag eine Show abliefern. Es ist nicht so, dass ich mir das jetzt nicht zutrauen würde. Ich glaube, es würde aber komplett das ganze Konzept verändern. Die Sendung, die wir so machen hier, ist ja deswegen zum Beispiel auch so, weil die Heute-Show vor uns läuft. Wir haben komplett alles rausgeholt, was so wochenaktueller Kram ist, will man eh nicht mehr sehen, weil es ja vor uns die Heute-Show macht. Das heißt, wir konzentrieren uns auf lange Themen, auf investigative Sachen und machen ab und zu mal ein paar Songs oder es kommen Musikerinnen und Musiker und wir leiten so ein bisschen von der Heute-Show zu Aspekte in den Kulturteil des Abends über. Man muss auch so ein bisschen schauen, wofür man da eingekauft wird. Wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, neuer Intendant, neue Programmdirektorin oder neue Intendantin, neuer Programmdirektor, zack, mal mega mutig, ZDF-Magazin, jetzt jeden Tag. Erstmal, glaube ich, würden es wahnsinnig viel weniger Leute gucken. Bei Harald Schmidt war es immer noch so, die haben immer, ich glaube, eine Million oder sowas war bei Schmidt. einmal 1 Million pro Abend und mehr war das nicht, weil man das nicht auch nicht jeden Tag gucken möchte, weil es ist ja eh jeden Tag da. Da guckt man ein oder zweimal.
Ja, es liegt aber auch daran, dass du so ein Alleinherrscher bist da in deiner Produktion und dein Ensemble noch nicht weiter nach vorne gebracht hattest. Wenn du die Sendung jede Woche, also 3-4 Mal machen würdest, ne, dann bräuchtest du 3-4 Sidekicks, die auch mal einspringen, die außen Sachen machen. Aber Personal zu finden ist ja so schwierig in diesen heutigen Zeiten.
Das ist wahnsinnig. Ja, Fachkräftemangel, auch im Late-Night-Bereich. Mhm. Nee, ich glaube, dieses tägliche, dieses tägliche Ding, das ist oft einfach so der Wunsch von Leuten, die das gerne machen würden. Und bei Schmidt natürlich immer die Sentimentalität. Also Harald Schmidt war vor allen Dingen richtig gut in der Erinnerung an ihn. Die allerbesten Shows waren immer die, die es nie gegeben hat, weil man im Nachhinein mega geil. Und das Gefühl, dass man irgendwie jeden Abend wusste, dass was im Fernsehen läuft, was man irgendwie so ein bisschen gerne guckt. Und man musste es nicht mal gucken, um das Gefühl, ein gutes Gefühl zu haben. Man dachte einfach, ja, der ist halt dann da. Und ich glaube, das ist inzwischen Geldverschwendung einfach. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Das kann man kaum noch rechtfertigen.
Schade, also ich würde sowas, so eine Sendung, die mir öfter läuft, wieder gerne sehen. Dann hätte ich einen Grund, öfter mal Fernsehen zu schalten. Ich bin ein bisschen erschrocken, ohne dass ich dein Lieblingsmedium oder in dem du stattfindest jetzt schlecht machen willst. Aber ich komme nach Hause, vorgestern von der Tour. Als erstes gucke ich True Detective, die letzte Folge von der vierten Staffel oder ähnliches und schalte nicht mehr wie normalerweise, was eigentlich immer das Ding war, erstmal ins Fernsehprogramm. Das ist echt weniger geworden bei mir. Das ist mir so aufgefallen.
Kann ich voll nachvollziehen. Und wenn man was guckt, dann guckt man meistens entweder eine weirde Spiegel-TV-Reportage in der Mediathek.
Oder ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek.
Ja, oder man ab und, also ich bleib am häufigsten in den dritten Programmen hängen, weil da immer skurriles, abseitiges Fernsehen produziert wird, was immer auch Material ist. Das ist eigentlich immer ganz gut zum so Runterkommen. Oder wenn ich am Sonntagabend die Nord-Reportage mir angucke, wo irgend so ein ausrangierter NDR-Moderator durchs Watt stapft mit irgendwie so Overknees und Robben kloppt oder sowas und dann sich von einem Robbenklopper zeigt, wie dieses alte Handwerk. Heutzutage, Bernd Hansen ist der letzte Robbenklopper von Husum.
Der letzte Robbenklopper von Husum kommt jetzt heute nochmal und der hat auch einen ganz alten Hammer. Ja, weißt du, für diesen Schmerzhammer, komm, will man jetzt gar nicht weiter.
Ja, viele sagen ja, es ist gegen den Naturschutz, aber der Robbenklopper von Husum, Bernd Hansen, ist einer der letzten seiner Zunft. Den Robbenklopper hat er noch von seinem Vater.
Ja, genau. Und darunter dann auch so von so urigen alten NDR-Zuschauern und Zuschauerinnen so die Kommentare. Ja, das ist noch einer von der alten Garde. Da gab's sowas noch nicht mit Gendern und so.
Na klar, quiekt die kleine Robbe ein bisschen doller, als wenn man das mit einem Bolzenschussgerät macht. Aber dafür ist das Fell an den Stellen, wo er ordentlich draufgekloppt hat, besonders weich. Das muss man verstehen.
Ja, und dann gibt's immer noch so ein so der ganz so rational dann so einen ganz langen Text bei YouTube da unterschreibt und sagt, dass das ein altes Handwerk ist und eine Tradition und man ja auch nicht nach Spanien geht und den Stierkampf verbietet oder so. Das ist eine ganz weirden Argumentation. Da gibt es so Leute, die so ganz, wieso, dieses Tier gehört genauso in den Kreislauf und so. So Leute, die das dann versuchen so zu argumentieren, warum das völlig in Ordnung ist, im Jahre 2024 noch Robben zu kloppen.
Was halten Sie vom Robbenklopper vom Husum? Diskutieren Sie mit Luis Klamroth in Robbenkloppen to go, dem neuen Online-Format, wo am nächsten Tag nochmal die Community abgefragt wird.
Genau. Wo dann noch so Daumen hoch oder runter ist ist das noch okay mit dem Robbenklopper?
Wo wir gerade beim Thema dritte Programme sind, Judith Rakers hat tatsächlich den Schritt gemacht, von dem ich gedacht habe, dass sie ihn macht. Sie ist ja raus bei der Tagesschau und ich habe in dem Moment schon gedacht, aha, da ist wahrscheinlich die Last der bereits unterschriebenen Bauernhofbücher so groß, dass es gar nicht mehr auszuhalten ist, länger noch die Tagesschau zu moderieren. Und sie ist jetzt, ich glaube, sie geht in den Bereich der Farming-Influencerin. Sie macht jetzt da immer noch viel so Reportagen im Dritten und so und sie hat sich, glaube ich, das ist eine cleverere Entscheidung gewesen, als damals anders, als von Linda Zerwages zu ProSieben zu gehen oder von Pina Atalay zu RTL. Judith Rakers hat das genau richtig gemacht. Sich halb abmelden, aber immer noch dem NDR erhalten bleiben und da jetzt so ein Side-Business als Farming-Influencerin aufgebaut. Mega geil.
Ja, nicht schlecht. Ein bisschen wie Tobi Schlegel mit der Notarztgeschichte. Oh. Weißt du, dass die beiden...
Hast du auch damals, als wir darüber gesprochen haben, so viele Mails bekommen?
Ja,
der ist kein Sanitäter, natürlich, sondern Notfallsanitäter gewesen.
Notfallsanitäter, genau. Ganz liebe Grüße auch. Aber guck mal, bei dem, der hat sich wenigstens ein paar Jahre wirklich ein bisschen zurückgezogen. Judith Rakers hat keine 4 Wochen vergehen lassen nach ihrem Abgang. Und jetzt geht's sofort weiter. Ich habe ja gedacht, Judith Rakers kehrt der Gesellschaft den Rücken, wird eine verrückte alte Kräuterhexe, die in 20 Jahren nochmal wieder auftaucht über so einen Skandal, weil sie da eng irgendwie in ihrem Dorf irgendwas anmixt, was die Leute nicht altern lässt oder so. Aber leider ist sie sofort, und wer hätte es denken können, sofort wieder zurück in den Medienbetrieb, anstatt sich erstmal mit ihrem neuen Haus und dieser Umgebung da auseinanderzusetzen. Aber wer, das ist schon wieder Mansplay. Heute am Weltfrauentag nehmen wir übrigens auf, das müssen wir sagen. Na, der nur in Berlin übrigens dafür sorgt, dass es heute keine Geschäfte gibt, die aufhaben. Na, das ist, glaube ich, bei dir anders heute bei euch.
Ach so, in Köln ist alles offen. Hier wird draußen fleißig weiter sexistisch, patriarchalisch durchgegeben.
Aber nee, hier in Berlin nicht.
Ach so, das erklärt diese leichte Ruhe, die dabei ist. Ein bisschen fühlt sich an wie ein Sonntag bei dir. Ich gucke aus dem Fenster raus.
Es fühlt sich tatsächlich wie ein Sonntag. Ich habe sogar das Fenster auf. Man hört hier im Hintergrund leicht mein Auto längs fahren. Es ist ein sonniger Tag in Berlin. Eigentlich ein richtig schöner Tag. Aber, nee, nicht aber, sondern es ist auch Weltfrauentag. Und ich glaube, das ist jetzt in ein paar Jahren so, dass das auch als Feiertag in Berlin eingeführt wird. Ich bin jedenfalls dankbar für jeden Feiertag, weil wir ansonsten, glaube ich, weniger hier in Berlin haben als andere Bundesländer. Das ist, glaube ich, so ein Bonus, den wir hier gekriegt haben.
Feministischer Kampftag ist, glaube ich, der bessere Ausdruck dafür. Wird denn heute in Berlin irgendwas Feministisches veranstaltet? Also wird irgendwie der Bürgermeister verbrannt auf dem Alex oder sowas? Oder was womit kann man da rechnen?
Da kann ich dir gerade nicht sagen, was heute gemacht wird, weil der Tag noch relativ früh am Morgen ist, wo wir hier gerade aufnehmen. Aber eine Sache möchte ich dir gerne erzählen. Ich bin seit 2 Tagen wieder zurück von der Tour. Hier herrscht gerade ein riesiger Skandal, Jan, in Berlin. Mhm. Und unsere lieben alten Freunde von unserem Lieblingsheimatsender Radio 1 sind da ganz mächtig mit dran. Das muss ich dir kurz erzählen. Das Lastenrad von dieser großen Firma,
Babu, dessen Namen ich nicht... Die Firma Babu, kann man ruhig sagen.
Kann man ruhig sagen, okay, die eigentlich, glaube ich, 95% aller Mütter und Väter hier, vor allem am Prenzlauer Berg, mit diesen Rädern bestückt haben, haben wohl einen Materialfehler in der neuen Produktion. Jetzt ist hier ein Aufruf, der vor allem von Radio 1 gefördert wird. Also ich weiß nicht, ich habe letzten 2 Tage viel Radio 1 gehört. Es gibt dauernd Reportagen darüber. Wo gibt man sein Lastenrad zurück? Wie kriegt man das Geld wieder? Es gibt Sondersendungen. Wirklich andere Sendungen fallen dafür aus. Radio 1 ist komplett gerade, und ich weiß auch warum, 90% der Radio 1-Hörer leben am Prenzlauer Berg und sitzen jetzt mit dem Kugelschreiber vom Weltempfänger und überlegen, wie sie ihre Lastenräder wieder, die sie hier morgens völlig irgendwie übermüdet auf so einem ganz kleinen Mini-Fahrradstreifen zwischen 3 dicken, fetten Autobahnstreifen irgendwie vorbeiziehen. Das ist ja jedes Mal auch ein Kampf. Auf alle Fälle ist das gerade das große Ding hier. Wo gibt man sein Lastenfahrrad wieder zurück? Die Dinger sind scheiße geworden. Jetzt frage ich dich,
Ich habe tatsächlich ein bisschen nähere Informationen dazu, weil es auch in unserer Firma einige Leute...
Weißt du denn genau, was das Problem ist?
Es ist tatsächlich, also die Firma Babu ist eine niederländische Firma und die hat diese Lastenräder hergestellt ganz ganz lange. Es wurde sogar in Köln wurden Lastenräder eine Zeit lang sogar gefördert. Da haben sich auch hier in Köln ganz viele Leute Lastenräder gekauft. Und was jetzt passiert ist, ist, dass der niederländische TÜV irgendwann mal angefangen hat nachzufragen, ob es denn da eigentlich für diese ganzen Lastenräder sowas wie Genehmigung gibt, ob das abgenommen ist, ob das Material geprüft würde. Es werden wohl so Routine-TÜV-Tests gemacht. Die Firma Babu, das ist jetzt alles, ich wie gesagt nur hören, sagen aus der Lastenrad-Bubble, an die ich hier zumindest mittelbar in Köln recht eng angedockt bin. Da hat die Firma Babu aber diese ganzen Schriftsätze und Anfragen und E-Mails vom niederländischen TÜV nicht beantwortet. Ich weiß nicht genau, ob wegen der chaotischen Zustände bei Babu oder aus strategischen Gründen, weil die wussten, fuck, wenn jemand überprüft, wie dick unsere Metallrohre sind, dann kommen wir in Teufels Küche. Es kann auch sein, dass es gar nicht mit Materialermüdung zu tun hat, sondern dass es ein ästhetischer Check war vom TÜV, dass sie einfach mal weil die Dinger sehen schon derbe Scheiße aus und irgendwann ist das halt wahrscheinlich immer beim TÜV einem aufgefallen. Wir müssen mal kurz ästhetisch daran und mal nachfragen, ob das überhaupt in Ordnung ist. Auf jeden Fall haben die nicht geantwortet. Und dann hat der TÜV irgendwann gesagt, so, jetzt schalten wir die Behörden ein. Die antworten uns nicht und haben die Behörden getestet und haben dann gemerkt, oh fuck, diese Rohre biegen sich wohl durch. Es ist noch nichts passiert angeblich, aber die haben diese Materialtests angeblich nicht bestanden. Und jetzt große Unsicherheit in der Babu-Lastenrad-Bubble. Geht die Firma Babu pleite? Kann man die reparieren lassen? Passiert mit meinem Lastenrad gar ein Unfall wegen Materialermüdung? Man weiß es nicht. Es ist so ein bisschen das, was mit Tesla in 2 Jahren passiert, passiert jetzt mit der Babu-Firma, mit der Lastenrad-Firma.
Das, was mit MySpace auch passiert ist vor 15 Jahren.
Ja, also
wenn mit Twitter vor allem, also mit allen Sachen, die irgendwann zu viel benutzt werden.
Ja, also das ist so der aktuelle Stand. Auch da gerne mehr Informationen. Es ist wirklich nur, Achtung, wir sind ja nur ein Laber-Podcast für dumme Leute von dummen Leuten. Es ist nur das, was ich überhören sage. Ich habe hier ist keine Recherche reingeflossen.
Nee, in diese aber das ist Erzählung. Grundsätzlich eine Sache, wenn Leute sich beschweren, dass sie die Fakten manchmal so halbgar oder weil man irgendwie mal einen Satz nicht hätte, die sagen, Leute, hört, es gibt ganz viele, wir können mal irgendwann so Fakten-Podcast für euch auch gerne.
Ich bin so froh, dass wir mal hier einen Safe Space haben, wo ich mal vor Fakten
Lassen.
Mit meiner Sendung, ne? Was meinst du, wenn ich da ein Wort mal falsch sage? Wenn ich jetzt statt positiv negativ sage, wird sofort abgebrochen, muss ich nochmal sagen.
Weil das liegt aber auch daran, du hast dich in dieses hochmoralische, auf diesen hochmoralischen Berg gestellt, Jan. Mhm. Und jetzt achten alle drauf, dass auch alles richtig ist. Ne? Wie kommst du da wieder raus aus der Ecke?
Ja, indem ich zum Beispiel zum Ausgleich einfach Scheiße laber.
Einfach mal deinen Pimmel zeige im Fernsehen.
Scheiße labern mit Olli Schulz zum Ausgleich. Einmal die Woche oder
vielleicht,
zweimal.
Vielleicht ist das doch ganz gut. Das Reglementiv. Du weißt schon, ich bin auch noch früh am Morgen. Du weißt schon, was ich sagen will. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Ey Jan, ich bin so enttäuscht. Hä? Gestern Abend habe ich mit großer Freude gedacht, ich schaue die letzten beiden Folgen von True Detective, vierte Staffel. Mhm. Die ersten, es sind nur 6 Folgen und ich sag's wie es ist, Leute, schaut's nicht. Es ist das Setting ist geil, Schauspieler sind geil, Drehbuch ist scheiße, Auflösung ist scheiße. Am Ende habe ich mich wieder geärgert, dass ich mir so viel Zeit dafür genommen habe. Und manchmal, ich bin jetzt in dem Alter, ich habe zu viel Serien gesehen und da hilft das auch alles nicht. Mich hat schon genervt, dass Billie Eilish da das Intro gemacht hat. Dann war mir zu viel so Werbeästhetik manchmal drin. Am Ende singt noch der eine von den Hauptdarstellern ein Lied. Das geht dann über in den Song.
Was?
Ja, ganz kurz singt er so mit der Gitarre und das geht dann über in den Song zusammen, eine Art Videoclip. Diese Ästhetik, die ganz oft bei Sons of Anarchy stattgefunden hat und die sich auch sehr, sehr gut gemacht haben. Aber es klappt halt nicht immer. Am Ende habe ich nichts gefühlt für keinen Hauptdarsteller oder für die Hauptdarstellerin, obwohl ich Jodie Foster ja so verehre und mich genau deswegen daran gewagt habe, weil ich dachte, wenn Jodie Foster was macht, weil sie sehr, sehr selten dreht, dann wird das was Gutes sein. War es nicht. War nicht gut. Das Ende war nicht gut. Scheiße. Hat mich jetzt sehr geärgert. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich mag das so gerne, in so eine Serie reinzufallen. Am besten, wenn es schon 2, 3 Staffeln gibt. Yellowstone habe ich mich so reingequält. Werde ich jetzt auch nicht lange durchhalten. Und vielleicht ist aber auch irgendwann genauso die Zeit vorbei für Serien. Da muss jetzt schon eine kommen, wo ich wirklich sicher bin, dass ich mir nochmal die Zeit nehme und das reingucke. Ansonsten gucke ich lieber Filme. Wollte ich nur kurz sagen, du hast wahrscheinlich auch nicht weitergeguckt. Ich glaube, das ist auch die erste Folge.
Ich habe die erste Folge gesehen, ich habe es auch nicht weitergeguckt. Ich habe es eigentlich noch vor, aber jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, das zu Ende zu gucken, weil ich befürchte, das wird eine Enttäuschung werden. Ich habe eine kleine Beobachtung gemacht. Und zwar, wir haben öfter schon über das Überangebot an Serien oder an Content, was einem so entgegenschwappt aus diesen ganzen immer zahlreicher werdenden Streaming-Anbietern. Und ich glaube, es gibt eine Gegenentwicklung. Also zumindest in mir habe ich sie seit längerem so aufblühen gefühlt. Und ich glaube, sie ist jetzt langsam zu voller Blüte gekommen. Ich glaube, es geht mir genau wie dir. Ich möchte nicht mehr diese durchproduzierten, durchgeschriebenen Serien mit 80 Millionen geilen Greenscreen-Special-Effects haben. Ich möchte gerne langsame, in 90 Minuten abgeschlossene Erzählungen haben. Ich möchte gerne Ruhe. Ich möchte Ruhe haben, wenn ich mich hinsetze und ich möchte mich bewusst vor ein Gerät setzen und eine Geschichte erzählt bekommen und danach ist auch gut. Ich möchte nicht am Ball gehalten werden, ich möchte nicht als Abokunde behandelt werden, ich möchte auch nichts mit irgendwelchen Serien, wenn ich Serien anfange zu gucken bei Netflix, die so dicht produziert sind, dass auf jedem Hinterkopf noch, wo man merkt, auf jedem Hinterkopf kommt der Schauspieler nochmal rein in die Postproduktion und muss nochmal einen Dialogfetzen sprechen, damit das irgendwie noch runder ist, so super durchproduziert. In 80.000 Abnahmeschleifen wird das dann irgendwie perfektioniert. Ja. Alles so super konfektioniert auf Marktforschung. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach, die Geschichte muss nicht rund sein im Sinne von, dass sie irgendwie fertig durcherzählt und durchproduziert ist, die muss sich gut anfühlen. Ich möchte ein gutes Gefühl haben am Ende und möchte das Gefühl haben, dass ich was abgeschlossen habe. Und das ist, ich hoffe, dass sich das so ein bisschen einstellt. Langsamer, entspannt euch mal. Hört auf, mich als Kunden zu betrachten. Ich möchte Zuschauer sein wieder.
Ja, bitte. Das ist nämlich, man sieht einfach genau, und dann sieht man auch genau, oh, jetzt kommt noch ein neuer Charakter, der wird jetzt für die dritte Staffel reingeschrieben und der wird jetzt irgendwie wahrscheinlich dann bald sterben wieder. Man weiß so viel schon, man hat diese Systeme alle durch oder man hat auch zu viel Serien geguckt. Das ist wahrscheinlich einen Grund. Was ich gerne mag, tatsächlich sind so alte französische Autorenfilme oder irgendwas aus den 70ern gucken. Neulich Lino Ventura, Der Maulwurf. Einfach so ein Film, so ein Agenten-Thriller. Schonungslos ehrlich. Weißt du, was ich meine? So Filme aus einer anderen Zeit, die eine andere Härte haben. Und da gibt's bestimmt noch so viel, weil ich bin natürlich auch verseucht vom amerikanischen Action-Kino der 80er Jahre und bin da irgendwie zu jedem Schwarzenegger-Film gegangen. Übrigens, wenn ich hier darüber rede, dann nur, weil ich noch das Allgemeinwissen habe, nicht, weil ich diese Filme heute noch vergötter. Das meiste, was man sich in der Retrospektive nochmal angeguckt hat, ist einfach wahnsinniger Schrott, wo man denkt, das hast du auch nur gut gefunden, weil du damals mit 15 dicke Eier hattest und irgendwie selber mal in das Leben
wolltest. Aber um das mal zu vergleichen mit der Situation, Arnold, ja. mit der Situation heute. Ich glaube, heute wird auch viel Schrott geguckt, von dem man denkt, dass er wahnsinnig geil ist. Aber dieser Schrott ja. ist jetzt nicht sexistischer Mist oder sowas, sondern es ist Schrott, der produziert wird, um Leute bei der Stange zu behalten als Abonnenten von Streaming-Anbietern. Ich finde, das Abmelken von Content so lange, bis der letzte Zuschauer keinen Bock mehr darauf hat, sich das anzugucken, weil das ist das Prinzip, ne? Dass eine Staffel nach der nächsten hergestellt wird. Und es geht immer darum, die Leute möglichst lange auf irgendwelchen Portalen zu halten, damit die Aktionärinnen und Aktionäre Spaß daran haben. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube, auch wenn wir das in unserer Zeit nicht merken, dass wir wahnsinnig viele Kacke geguckt haben. Schlecht geschriebene, schlecht produzierte, dumme Kacke, weil wir uns nicht vergegenwärtigt haben, dass wir als Abonnenten behandelt werden und nicht als Zuschauer, die eine tolle Geschichte präsentiert bekommen oder irgendwas, was bedeutet oder wo was drin ist. Es ist einfach, wird einfach hergestellt, weil man es herstellen kann und weil es jemand bezahlt. Und ich glaube, das reicht nicht für...
Nee, reicht auch nicht. Sehe ich ganz genauso. Bin ich ganz bei dir. Sehe ich auch so. Und es wird vor allem in Überfluss produziert und es wird einfach zu viel. Man kommt sich hinterher und man hat sich einfach auch zu oft schon in Serien reingesetzt, wo man so dachte nach einer Staffel, ah, Zeitverschwendung.
Oder noch schlimmer, wie du bei True Detective, ja. wenn du jetzt sagst, 3-4 Folgen waren ganz geil und die letzten 2 sind scheiße und dann wird am Ende gesungen und so. Ey, ganz ehrlich, es nervt mich, aber ich keinen Bock drauf.
Ich würde jetzt fast was Gewagtes noch zu sagen, aber das ist jetzt vielleicht
Na komm, heute ist alles möglich.
Ich finde das einerseits sehr gut, die Veränderung und was du gerade gesagt hast, dass es nicht mehr sexistisch, vor allem viele Veränderungen gibt, dass es starke Frauencharaktere gibt und das war ja bei True Detective auch so. Was mich aber manchmal ein bisschen stört, ist dieses Aufgesetzte, die Frau muss jetzt diesen männlichen Part übernehmen und man macht das Gleiche nochmal genau aus einer Frauensicht, dass die jetzt das Gleiche erlebt und dann wird eigentlich nur eine Frauen- und eine Männerrolle gegen eine Frauenrolle ausgetauscht und sie ist dann diese harte Person. Da gibt es so ein paar Szenen auch bei True Detective, wo ich so setze, ja, ist jetzt ein bisschen vielleicht aufgesetzt, wenn man das natürlich auch umkehrschluss machen will. Aber mich interessieren auch einfach starke Frauengeschichten oder Frauengeschichten, die nicht in ein Männergewand gepackt werden, um es dann so zu verkaufen, als wenn es auch jetzt eine weibliche Perspektive ist. Manchmal ist es mir manchmal, verstehst du, was ich meine? Ja,
zu pädagogisch oder zu...
Zu pädagogisch oder man versucht jetzt auch das so zu machen. Guck mal, jetzt ist sie die... Das kann ja auch alles sein, aber manchmal hat es für mich einen zu... aufgesetzten. Das ist genauso, wenn alle Konzerne am Weltfrauentag sofort anfangen, ein Statement zu posten, ja. wie wichtig ihnen das ist. Und das ist mir mal, und manchmal sehe ich auch, das ist wirklich geil und es ist gut. Und manchmal merke ich auch, da versucht jetzt jemand gerade dieses Gefühl einzufangen und das klappt nicht, indem man einfach nur Frauen in diese Rollen packt. Das ist jetzt vielleicht mal kurz so, aber ich glaube, viele verstehen, was ich meine damit. Und das fällt mir bei manchen Serien so auf.
Am feministischen Kampftag ein tolles Zitat von Dakota Johnson, die letztens sich dazu geäußert hat, eben auch zu diesem Problem, dass so massig Content hergestellt wird, dass selbst wenn man mit künstlicher, ich paraphrasiere jetzt nur, dass selbst wenn man mit künstlicher Intelligenz von Marktforscherinnen und Marktforschern bis ins letzte ausgetüftelte Konzepte veröffentlichen würde, von denen die Zahlen sagen, dass es bei Menschen gut ankommt, dass du die menschliche Wahrnehmung, das menschliche Urteil am Ende eben nicht vorhersehen kannst und dass Menschen eben auch merken, wenn sie verarscht werden oder wenn sie wenn das oberste Ansinnen nicht ist, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern sie zum Beispiel als AbonnentInnen zu behandeln oder sie politisch in irgendwas hinein zu oder politisch aufzuklären oder sowas. Es ist, das merkt man, da hat man ein sehr feines Gespür für. Der gesunde Menschenverstand ist da, glaube ich, relativ unbestechlich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich gucke mir das manchmal ganz gerne an, weil ich den politischen Gedanken dahinter spannend finde oder das irgendwie dann denke so, ja, aber es war auch jahrelang einfach scheiße andersrum. Warum denn nicht einfach mal ein paar so Filme aushalten? Und das ist ja auch nicht schlecht im Prinzip.
Nee, aber man das sieht ist es auch nicht halt, schlecht. Ne? Man sieht es halt manchmal, und manchmal merke ich so, da ist der Gedanke, also so ein bisschen zu, aber auch wie gesagt, das sind alles so Empfindungen, um das jetzt genau zu, also ich bin absolut dafür, ich liebe Filme mit starken Frauenrollen, generell brauche ich jetzt gar nicht weiter erklären, ich glaube, jeder hat verstanden, was ich gerade sagen wollte, aber Eine wirklich interessante Frauengeschichte, die ich gerade lese als Buch, beziehungsweise immer in unregelmäßigen Abständen, weil ich auf Tour bin, sind die Erinnerungen von Anna Dostojewski an ihren Mann, die nämlich wirklich eine bemerkenswerte Frau war. 1918 gestorben, glaube ich, ist am Ende ihres Lebens ein Buch rausgekommen, wo sie über ihre Zeit und das Leben mit Dostojewski redet, dem berühmten Schriftsteller. Und sie war wirklich die Frau, die sein Scheißleben zusammengehalten hat. Wusstest du, dass Dostojewski und sie 8 Jahre in Baden-Baden leben mussten, weil er sein ganzes Geld in Baden-Baden verspielt hat, in der Spielhalle, und die einfach nicht genug Geld hatten, um nach Russland zurückzukehren. 1850 war Baden-Baden für Russen zum Beispiel eine wahnsinnig große, also diese ganze Spiel, diese ganze Szene, das kommt ja da aus Baden-Baden, beziehungsweise da war ein legendäres Casino. Die großen Künstler aus Russland haben sich auf den Weg gemacht, nicht nur alle reichen Leute, dahin zu spielen. Und Dostojewski hatte dann das Geld, das er alles aber mit seinem Erfolg seines Buches eingenommen hatte, verballert, weil er einfach spielsüchtig, ein Trinker und auch ein selbstzerstörerischer Typ war. Und Anna Dostojewski hat bis zum Ende ihres Lebens die Schulden, die er gemacht hat, wieder abgebaut. War eine, hat sein Leben verwaltet, eine starke, schlaue Frau, die auch ein sehr, für diese Zeit, 1918 oder wann sie es geschrieben hat, einen sehr nüchternen, klaren Blick auf diesen Mann hatte, erklärt, was sie an ihn liebte und was sie nicht an ihn liebte. Und das Buch heißt, glaube ich, auch einfach nur Erinnerungen an Dostojewski, von Anna Dostojewski, lese ich immer mal wieder rein. Was für eine bemerkenswerte, tolle Frau und was für ein schönes Buch und erschreckend scharfe Blick auf eine Welt, die auch heute noch genauso existiert wie damals. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ich glaube, dass Dostojewski im 19. Jahrhundert in Baden-Baden abgechillt hat, ist einer der Gründe, warum Baden-Baden ja bis zum Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine immer noch so eine absolute russische Go-To-Stadt war. Ganz viele Russinnen und Russen immer, die da rumgelaufen sind. Immer wenn ich Pierre M. Krause früher besucht habe, der in Baden-Baden arbeiten muss, darf, da habe ich mich immer darüber lustig gemacht und er natürlich auch, weil das alles voller Russen war und ich glaube immer noch ist so ein bisschen und die auch viel Eigentum da haben, eben weil Dostojewski da war und das sich so rumgesprochen hat und dann die Russen gerne dahin fahren, wo Dostojewski all sein Geld verloren hat, in der Hoffnung, dass sie nicht ihr ganzes Geld verlieren. Ah ja, aber echt.
Aber dann hängst du da fest, du wolltest nur zum Daddeln mal kurz rüberfahren und dann sagt er, ey, ich habe keine Kohle mehr für zurück und dann hängst du in Baden-Baden fest.
Oh
so,
ne? Gott, ich muss leider auf das letzte Mal, dass ich in Baden-Baden war, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Habe ich das schon erzählt, dass ich dabei bei diesem... Ah, das kann ich gar nicht erzählen. Nee, kann ich gar nicht erzählen. Ganz schrecklich.
Na gut, dann machen wir erstmal ganz kurz. Ich habe nämlich, Jan, hast du mir Wasser getrunken. Ich würde kurz mal absetzen und gerne noch ein bisschen Musik auf unsere Fidi- und Bumsi-Liste packen. Mhm. Und zwar möchte ich gerne, also ein Song, den ich gerade rauf und runter höre, ein Pop-Song von der Band Everything Everything, die es wirklich schafft, so ein Zeitgefühl oder was momentan so herrscht, in einen Pop-Song zu packen, der unheimlich süchtig macht. Ich habe den, als er rauskam, 5, 6, 7 Mal am Tag gehört, diesen Song. Everything Everything mit dem Song Cold Reactor. Grandioser Song, finde ich. Wie fett der Bass produziert ist. Ich liebe den Song. Dann von der neuen Platte von Mine möchte ich gerne den ersten Song Baum raufpacken, weil ich den Text einfach wahnsinnig schön finde, auch sehr, sehr schön produziert. Und dann noch was ganz anderes, ein bisschen Ambient-Mucke von Ulrich Schnaus. Der hat vor 20 Jahren mal eine Platte gemacht, wo der Song Gone Forever drauf ist, den ich irgendwie immer wieder mal auflege. Ulrich Schnaus, Gone Forever. Diese 3 Songs würde ich euch heute gerne mit auf den Weg geben und auf die Fidi- und Bumsi-Liste packen. Hört euch das alles mal an. Ich glaube, das sind drei sehr schöne Songs heute für den Sonntag. Hast du auch noch irgendwas?
Ja, es ist ein bisschen Eigenpromotion, aber auch nur damit, also als kleine Werkschau, was Arjen Lübach und ich in Holland aufgenommen haben, einen kleinen deutsch-niederländischen freundschaftlichen Battle-Rap gemeinsam darüber, welches Land jetzt rechter ist, also mehr ins Rechte abgleitet. Entweder Holland oder Deutschland oder die Niederlande und Deutschland. Und das Ganze ist auf Deutsch und Niederländisch. Der Song heißt Werder nach rechts oder Weiter nach rechts. Und ich habe noch ein paar andere Songs, die würde ich gleich jetzt auf die Fidi und Bumsi-Playlist tun. Möchte aber noch sagen, das habe ich vorhin nicht dazu gesagt, das Erste, was ich gesagt habe, als ich auf die Bühne gegangen bin, ich habe mich erstmal entschuldigt. Und Arjen meint, das hätte noch nie einer gemacht.
Echt?
Also, hallo, einfach allgemein. Ich komme aus Deutschland, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal hier bei Holland entschuldigen. Für die letzten 20, 30 oder 80 Jahre, egal, von Herzen, einfach eine riesen Entschuldigung. Ich habe natürlich im Kopf an Rudi Völler gedacht und habe auch gedacht, ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich hier zu entschuldigen, weil dieses Frank Reichert, das hat mir das Herz gebrochen damals. Mein Vater hat sich so aufgeregt. Weißt du das noch? Was das für ein
Riese? Ja, das war auch wirklich ein hinterfotziger Next Step. Aber ich glaube, die beiden haben sich viele Jahre später auch wieder vertragen.
Sie haben sich ausgesprochen und so. Aber das sitzt auch, glaube ich, bei den Holländern so tief und die wissen das. Ich habe es in den Gag, in den Battle-Rap mit reingeschrieben und ist aber auf wundersame Weise wieder aus dem Text raus verschwunden. Das wollte er dann nicht so gerne hören, offensichtlich. Dass Frank Reichert unserem Rudi hinten in die Matte reingerotzt hat. Naja, also ich habe mich entschuldigt auf jeden Fall für alle Leute, die
schlecht sind. Das sind auch nur eitle Fatzkes da in Holland, ey.
Total, aber total nett. Und wir haben schon vereinbart, wir machen jetzt einen Austausch. Wir tauschen mal so eine Woche lang die Mitarbeit. Wie so Schüleraustausch, weißt du? Vier Leute von denen kommen mal eine Woche zu uns und vier Leute von uns kommen
mal
eine Woche zu denen.
Das ist genauso als wie damals, als Harry und Todo eine Woche in New York Cops gewarnt, weißt du, Harry?
1:1 genauso. Ey, vielleicht machen wir nicht auch. Wollen wir nicht auch mal so einen Podcast-Tausch machen? Das ist keine Ahnung, dass du mal mit Felix Lobrecht tauscht oder ich mal mit Tommy Schmidt oder so?
Ja, vielleicht gibt's da noch andere Varianten. Ich weiß ja nicht, ob... Nichts gegen die beiden, aber das ist jetzt so nah dran. Ich weiß nicht, dann würden noch... Und das Schlimme ist, dann sagen wir, das müsste man öfter mal machen.
Haben wir über das Thema nicht schon mal gesprochen? Und dann, ach nee, das war mit Olli vor 10 Jahren.
Obwohl, dann könnte man alle Themen nochmal durchnudeln.
In anderen Kombinationen.
Vielleicht ist das am Ende, wenn man merkt, wirklich, die sind ausgebrannt, dass man mal ganz kurz ein paar Wochen einen aus dem anderen Podcast-Team da ranholt. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ey, wir haben schon wieder so viele Impulse, so viele Ideen.
Impulse.
Aber denk mal drüber nach Late Night Show und man fängt an mit gemeinsamem Abendbrot. Das finde ich.
Und einfach diese Witze weglassen, die interessiert eh niemanden. Und dann es geht nur auch da nicht, man muss gar nicht viel leisten, sondern man muss abends einfach da sein. Leute brauchen das Gefühl, dass jemand jeden Abend da ist. Die müssen gar nicht gucken. Die müssen nur wie in einer Wohnung, da weißt du auch genau, Fadi sitzt abends auf dem Sofa und steckt sich seine Zigaretten zusammen. Du musst mit dem nicht reden, du musst mit dem nicht interagieren. Du weißt einfach, er ist da.
Ja, er ist da und das reicht. Ja. Liebe Leute, ihr seid auch da und manchmal reicht uns das auch. Vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr jetzt gerade wieder muckelig vor der Bluetooth-Box liegt und euch gegenseitig irgendwie eincremt. Oder ihr macht gerade die Küche oder ihr seid gerade dabei zu staubsaugen oder ihr seid unterwegs oder ihr seid im Bus, müsst euch die anderen Hackfressen angucken und hört hier unseren Podcast. Was auch immer ihr macht, wir sind in eurem Ohr, in eurem Kopf und dabei und wir sind auch gleich wieder zurück.
Ja, und gleich gibt's hier auch exklusiv bei Spotify endlich mal Native Ads. Olli und ich, wir sprechen jetzt gleich Werbung für Produkte, die wir besonders gut finden. Das werdet ihr gleich hier jetzt merken, ist unglaublich. Es wird ganz neue Dimensionen werden jetzt gleich erreicht. Und heiße Geschichten aus dem Hinterzimmer von Schöffinnen und Schöffen und deutschen Richterinnen und Richtern. Gleich bei Fest und Flauschig.
Meine Philosophie ist, den ordnungsgemäßen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das gelingt ja nicht immer.
Willkommen zurück bei Fest und Flauschig, heute am Sonntag, 10. März 2024. So ist es bei Spotify exklusiv, dies, das, pipapo und so weiter, weißt du ja, ne?
Ja, das wissen wir doch alle. Hey, herzlich willkommen zurück.
Du Olli, wir müssen ein bisschen Kohle machen bei Spotify. Wir haben jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben und das heißt, wir müssen jetzt auch Native Ads machen. Native Ads, das bedeutet, dass man als Podcasterin und Podcaster seinen guten Geschmack und alles, woran man glaubt, für einen kurzen Moment an den Nagel hängt, um einfach Werbung einzusprechen und dann einfach ja heucheln muss, dass die Produkte, die dann kommen, dass man wirklich davon überzeugt ist. Und das müssen wir jetzt einmal kurz machen, um uns hier unseren Lebensunterhalt zu sichern und Spotify ein bisschen regelmäßige Einnahmen. Hier kommt eine Werbung.
Das klingt ja alles schon mal ganz spannend, Jan.
Okay, jetzt warte. Werbung. Hallo Olli, ich möchte mit dir heute über ein wirklich tolles Produkt sprechen.
Das klingt ja ganz spannend, Jan. Über welches Produkt wollen wir denn heute reden?
Olli, es geht um den Tempofax. Der Tempofax ist ein tolles Küchengerät, das ich jetzt wirklich schon seit 7 Jahren jeden Tag in meiner Küche benutze. Und ohne den Tempofax weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum ich in die Küche reingehen sollte.
Ja, Jan, das stimmt. Der Tempofax ist wirklich das Küchengerät, was uns bei unserer gemeinsamen Küche jeden Tag angeschmissen wird. Da kann jeder wirklich was machen, was er will mit.
Ich bin... Ich benutze den Tempofax zum Beispiel zum Soßen machen, zum Backen, zum Frittieren. Wenn ich mit Freundinnen oder Freunden mal eines meiner beliebten regelmäßigen Fondues veranstalte oder ein Raclette essen möchte, dann kommt der Tempofax zum Einsatz. Ich benutze den Tempofax zum Emulsionen machen, zum Suppen herstellen. Eignet sich der Tempofax übrigens auch hervorragend. Der Tempofax ist viel mehr als ein Küchengerät. Der Tempofax ist ein echter Familienbegleiter.
Ja, Jan, das stimmt, wirklich. Der Tempofax ist echt ein Familienbegleiter. Der läuft bei uns in unserer gemeinsamen Küche wirklich von morgens bis abends, der Tempofax. Es ist teilweise sogar so, dass wir unsere gemeinsamen Kinder durch den Tempofax betreuen lassen.
Richtig, weil der Tempofax ist ja viel mehr als ein Küchengerät und wir lieben den beide sehr. Er ist ein richtiger Familienbegleiter. Wenn wir zwei uns abends mal so richtig die Kante geben und die Birne wegballern oder mal für ein Wochenende nach Kopenhagen wegfahren, um sexuell neue Sachen auszuprobieren, dann passt bei uns zu Hause einfach der Tempofax auf die Kinder.
Der Tempofax füttert die Hunde, der Tempofax füttert die Kinder, wäscht das Auto. Der Tempofax ist aus unserem Haushalt wirklich nicht mehr wegzudenken.
Und das Allerbeste, mit dem Tempofax kann man sogar Puderzucker machen. Ich wusste das ja jahrelang gar nicht, wie einfach das ist, Puderzucker selber herzustellen, wenn man den Tempofax hat. Wie oft stand ich schon nachts in der Küche und dachte um 23 Uhr, fuck, mir fehlt der Puderzucker für die Frittata. Wieder kein Puderzucker in der Küche. Aber seit ich den Tempofax habe, stelle ich mir meinen Puderzucker einfach selber her. Seitdem ist es mir nie wieder passiert, dass der Puderzucker fehlte.
Ja, Jan, du hast total recht. Der Tempofax ist wirklich ein toller Familienbegleiter, mit dem man sogar Puderzucker machen kann oder Parmesan klein machen. Der Tempofax ist nicht einfach nur ein Küchengerät, er ist sowas wie ein Gefühl.
Ja, und das Gute ist, das muss man vielleicht dazu sagen, er ist sehr kostengünstig. Preis und Leistung stimmen einfach. Der Tempofax kostet nur 11.500 Euro.
Jan, das ist wirklich ein Spitzenpreis. Ich bin froh, dass wir beide von unserem Geld uns jetzt auch unseren eigenen leisten konnten. Also, kauft alle den Tempofax.
Tempofax.de. Werbung Ende. So, und weißt du, das ist doch...
Damit haben wir uns auch schon mal jetzt die Wegbereitung für die nächsten Jahre gesichert, damit alle wissen, wir haben Werbung drauf. Also ich finde, mehr kann man nicht Werbung für Werbung machen, als wir das gerade gemacht haben. Also wir sind wirklich zwei starke Stimmen, die überzeugenden Produkte hier bewerten können und bewerben können. Also Leute, kommt ran mit euren geilen Produkten. Wir sind bereit. Also wir sind voll da und wir würden das mit unseren charismatischen Stimmen so gut wie möglich versuchen und überzeugend rüberzubringen.
Ja. Also super authentisch und ich finde das Allerbeste ist, je größer die Diskrepanz ist zwischen der Werbung und dem Inhalt des Podcasts, umso besser. Also wir sind zwei, das weiß man ja, tief in den Fakten und in den Themen stehende seriöse Podcast-Präsenter und deswegen gerne, um da mal was eine neue Farbe in unseren Podcast reinzubringen, gerne auch einfach mal unseriöse Werbung selber präsentieren und ich fand, das war sehr authentisch. Ich glaube, die Leute denken wirklich, dass wir den Tempofax zu Hause haben für nur 11.000 €.
Ich freue mich schon auf die Werbeanfrage von Dildo King jetzt, dann müssen wir mit der gleichen Leidenschaft vielleicht die neuen Produkte vorstellen. Ja, also das ist, also wir sind nicht nur so Typen, die hier dumm rumlaufen. Wir können auch einfach zwischendurch mal auf seriös schalten, wie ihr gerade mitbekommen habt und dann können wir eure Produkte hier bewerben. Es ist alles drin bei Fest und Flauschig.
Ja, aber wir müssen uns weiterentwickeln. Ja. Super, finde ich gut, dass wir es mal ausprobiert haben. Ich habe zwei, drei Sachen noch, die wir abarbeiten müssen, beziehungsweise die ich gerne mit dir besprechen würde. Wir hatten ja dazu aufgerufen, weil so viele Leute sich von Fest und Flauschig haben inspirieren lassen und tatsächlich sich haben zu Schöffen wählen lassen an ihren Amts- und Landgerichten. Schickt uns eure Schöffinnen und Schöffengeschichten. Und tatsächlich sind ein paar tolle Geschichten eingetrudelt. Bizarrerweise kommen die alle immer bei dir an und ich kriege kaum was, nur über Instagram so ein bisschen.
Ja, und soll ich dir das jetzt nochmal erklären, warum ich das alles
weil
kriege?
Weil du ein zugänglicher Typ bist. Du bist einfach die offene Tür von uns beiden. Ich muss diese Sachen, die du mir gerade weitergeleitet hast vor der Sendung, so ein bisschen anonymisiert vorlesen, weil das sind alles Leute, die sind ganz frisch im Amt und viele wissen vielleicht noch nicht, dass es nicht erlaubt ist, Details aus Beratungen weiter zu verraten. Deswegen versuche ich das so anonymisiert wie möglich jetzt mal vorzulesen. Ich hoffe, das gelingt. Ansonsten, wenn ihr Piepsen hört, dann hat Susanne Wündisch nochmal ihres Amtes gewaltet und dann nochmal anonymisierend eingegriffen. Hier kommt zum Beispiel ein kleiner Bericht von einem oder einer Hörerin von Fest und Flauschig. Hallo Jan, Holly Olli. Hallo Olli. Ich möchte euch etwas über mein neues Amt als Schöffe erzählen. Als ich mich letztes Jahr für das Amt beworben hatte, habe ich ehrlich gesagt total unbedacht und naiv aufgrund eures Aufrufs getan. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, was das wohl bedeuten könnte, Schöffe zu sein, und dachte, dass ja auch vielleicht ganz gut ist, wenn man sich im Vorfeld nicht allzu viele Gedanken dazu macht. Sehr interessant waren auch die Diskussionen zum Thema Schöffenamt in meinem Freundeskreis. Teilweise wurde mir klipp und klar gesagt, dass man es sich nicht so vorstellen könne, dass ich die Richtige für dieses Amt bin, da ich zu viel aus dem Bauch heraus entscheiden würde und von Gesetzen und so weiter überhaupt gar keine Ahnung hätte. Aber das sei doch auch Sinn der Sache, oder? Habe ich zumindest gedacht. Die Gesetzeslage wird ja bei der Besprechung von der Richterin oder dem Richter erklärt. Jetzt schreibt er oder sie so ein bisschen was zur Einweisung, weil bevor man ins Schöffenamt reingeht, muss man eingewiesen werden oder wird man erstmal von einem erfahrenen Richter, einer erfahrenen Richterin darüber belehrt, was man eigentlich machen muss. Bei der Einweisung der Schöffen wurde uns mitgeteilt, dass mittlerweile 70% aller Fälle, die verhandelt werden, etwas mit Kinderpornografie oder sexualisierter Gewalt zu tun haben. Das hat mich wirklich sehr geschockt und ich habe mich gefragt, ob ich damit klarkomme. Richtig sicher bin ich mir immer noch nicht. Mittlerweile hatte ich 3 Termine am Amtsgericht und tatsächlich, die ersten Termine beschäftigten sich tatsächlich mit Kinderpornografie und demzufolge mit der Frage, ob der Beschuldigte ins Gefängnis kommt oder eine Strafe auf Bewährung erhält. Und tatsächlich von den drei Berichten, die du mir geschickt hast, haben 2 Leute gesagt, dass es tatsächlich viel mit Kinderpornografie zu tun hat. Wobei man da einschränkend sagen muss, das sind natürlich immer furchtbare Fälle und das sind sind furchtbare Videodaten, die da rumgeschickt werden. Aber durch eine riesengroße Gesetzeslücke gibt es inzwischen Gerichtsverfahren, sogar wenn zum Beispiel in irgendeinem weirden Klassenchat sich 13-Jährige irgendwelche halbnackten Bilder von sich herumschicken, wird es oft dann über Eltern angezeigt. Und das kann dann eben schon zu solchen Strafverfahren kommen. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Anzahl der Strafverfahren und der Verhandlungen zum Thema Kinderpornografie so wahnsinnig hoch. Nicht nur wegen schrecklicher, expliziter Missbrauchstaten. Schreibt hier auch ein Schöffe, eine Schöffin, dessen Name ich auch nicht sagen möchte. Moin Jungs, ich mache diesen Job, in Klammern Schöffe, nunmehr im 5. Jahr. Einmal im Monat sitze ich mit verschiedenen RichterInnen und einer Beischöffin zu Gericht. Und im Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht steht beim Jugendgericht nicht die Bestrafung, sondern der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Die Fälle sind fast immer interessant bis sehr interessant. Vom 15-jährigen Handyabzocker mit einer Akte so dick wie 3 Bände von Dune bis zum 20-jährigen Ersttäter, der als Schwarzfahrer in der Straßenbahn geschnappt wurde. Die Richter und Staatsanwälte sind immer sehr bemüht, die Jugendlichen in die Gesellschaft zu integrieren und arbeiten teilweise auch unkonventionell zusammen. Das ist schon mal positiv, aber auch das schreibt er oder sie einschränkend hinzu. Ich stehe ja eigentlich null auf Fritze Merz. Leider hat er einen Punkt richtig benannt. 98% seiner oder ihrer Fälle sind Jungs mit Migrationshintergrund, darunter viele Geflüchtete, die halt leider durchs Raster fallen und auf der Straße rumgammeln. Ich hatte bisher nur in 2 Verhandlungen mit Mädchen und Frauen zu tun. Danke auch an die vergangenen Regierungen wegen der Kürzungen im Sozialbereich. Das erwähnt Friedrich Merz natürlich nicht. Ansonsten kann ich das nur jedem empfehlen, Chefin oder Schöffe zu werden. Man erhält einen ganz anderen Zugang zur Rechtsprechung sowie vom sozialen Gefälle. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin sind wir sehr interessiert.
Ja, sehr interessant. Man kann man aber auch mal gleich ganz kurz sagen, was ich schon sehr interessant finde. Wir machen hier so locker diesen Aufruf, weil du ja auch diese Erfahrung als wirklich eine wichtige Erfahrung, glaube ich, in deinem Leben siehst. So, und ich glaube auch, dass man vielleicht nochmal deutlich sagen muss, dass ihr euch darauf vorbereiten müsst, wenn ihr wirklich dieses Amt als Schöffe oder Schöffin annehmen wollt. Weil ich glaube auch tatsächlich, das sind manchmal Sachen, wie es gerade eben Kinderpornografie, da ist nicht jeder Mensch für gemacht und ob man sich wirklich damit auseinandersetzen will und auch diese Gedanken lange mit sich rumträgt, sich damit beschäftigt. Ich glaube, wie gesagt, es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und man sollte sich wirklich die Zeit und auch das gut übernehmen und nicht, weil wir hier bei Fest und Flauschig das mal so kurz lustig sagen. Also es ist wirklich eine wichtige Sache, die er da macht und auch wahrscheinlich eine Erfahrung fürs Leben, aber überlegt euch das gut, ob euer eigenes, sage ich jetzt einfach mal, sorry, wir sind mal, aber euer eigenes Leben gerade und so wie Stabilität, wie die so ist bei euch, ob ihr dafür Lust habt, ob ihr wirklich gerade bereit seid oder vielleicht noch ein bisschen damit warten wollt, weil es ist wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja, und das Gute in Anführungsstrichen ist, dass ja erstmal 5 Jahre nichts mehr passiert, weil die Schöffen und Schöffinnen sind jetzt gewählt, die Wahlperiode hat jetzt begonnen, die sind jetzt im Amt und jetzt ist es mal 5 Jahre lang Ruhe, aber ihr könnt euch gerne die nächsten 5 Jahre überlegen, ob das vielleicht was für euch ist, wenn ihr dann bei der nächsten Wahl euch aufstellen möchtet. Es ist auf jeden Fall lässt man das Leben, wie es wirklich ist, in sein Leben hinein, in allen dunklen Schattierungen und man muss Verständnis für Menschen aufbringen oder auch für die man kein Verständnis aufbringen möchte oder auch andersrum, man verliert Verständnis für Menschen, von denen man gedacht hätte, dass man ihnen eigentlich mit Sympathie gegenübersteht. Das ist auf jeden Fall eine alles durcheinander wirbelnde Erfahrung, zumindest bei vielen Leuten ist
ja, das so. Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich habe das ja auch noch vor mir. Ich war ja auch noch nie Schöffe. Vielleicht mache ich das auch noch mal.
Ja, warum denn nicht? Also gerade, also
wenn du ja, kannst würde ich gerne machen. Jetzt gerade ist auch die Zeit nicht dafür. Aber ich finde das wirklich auch eine sehr interessante Sache. Ja, schickt gerne bitte weiter eure Erfahrungsberichte. Ich finde das auch sehr interessant, wenn wir darüber noch ein bisschen reden. Jan, ich habe jetzt noch so leichte Themen. Ich weiß nicht, du hast bestimmt noch ein paar andere da. Aber eine Sache muss ich mal kurz sagen. Zwei Sachen. Einmal hat mir mein Kumpel Steven vor 10 Minuten geschrieben, eine SMS, hab gerade Podolski Döner gegessen in Kreuzberg, lohnt sich nicht. Nur das selbstgebackene Brot ist gut, ansonsten wie jeder andere. Für alle, die jetzt extra nach Kreuzberg fahren, um den Podolski-Döner zu essen, es gibt in Kreuzberg wahnsinnig gute Dönerläden. Es gibt sogar Leute, die sagen, in Kreuzberg wurde der Döner entwickelt, in irgendeinem Keller vor vielen, vielen Jahren. Das weiß man alles nicht so genau. Aber das nur mal, das erstens und zweitens, was hältst du davon, dass Mike Tyson mit 57 nochmal boxen will gegen Jake Paul? Hast du das mitbekommen? Oh,
ich habe das gesehen, ja, aber ich finde, Jake Paul ist einfach so ein Runterzieher. Ich finde den Typen
das
einfach
ist so ein Runterzieher, der Typ, der macht das Scheiße, Boxen kaputt. Alter. So ein YouTube-Boxer und jeder weiß, dass diese Kämpfe mit Geld und so, und da muss wahnsinnig viel Geld drin sein. Mike Tyson, der hat mich echt in den 90er Jahren dazu gebracht, die Nächte durchzumachen, um seinen Boxkampf zu sehen, der dann genau 1,5 Minuten ging, nachdem er seinen Gegner dann zerlegt hatte. Das war ja meistens so. Man hat bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens gewartet, Mike Tyson boxt. Und da war der Kampf nach 90 Sekunden vorbei. Und ich glaube, das wird jetzt nächste der Fall sein. Und irgendwie ist das auch so. Ich habe das nur eben gerade gesehen. Ach, Mann, ich wünschte, er würde es nicht tun. Ich habe eine große Sympathie für Mike Tyson, der wirklich durch die Hölle gegangen ist, ein Leben hatte, wo er auch viel Fehler gemacht hat. Ich glaube, auch sehr viel bereut und schlimme Sachen in seinem Leben passiert sind. Trotzdem, auch jemand ist ein einfacher Typ mit einem großen Herz. Und ich wünschte, er würde es nicht tun. Ich wünschte, er hätte genug Geld, um das nicht machen zu müssen, dass man nur so am Rande.
Meinst du, dass er keine Kohle hat und deswegen das macht? Oder ich glaube, es ist eher so, er hat Kohle, aber dass diese ganzen Leute, die rund um Jake Paul das Ding da drehen, dass die ihn so zuscheißen mit Geld, dass er sich denkt, ach komm, ja, Mann, sowas eine Mal, glaub, Alter, mach ich das einfach nochmal.
Ist aber auch einfach gefährlich, selbst für einen erfahrenen Boxer mit 57 Jahren sich gegen den Kopf hauen zu lassen, wenn es denn überhaupt ein richtiger Boxkampf überhaupt wird. Naja, ich gucke mit großer Aufregung auf den Kampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk, der im Mai jetzt erst stattfinden wird, der Ukrainer gegen den momentan amtierenden Weltmeister. Ich glaube, das könnte ein sehr interessanter Boxkampf werden. Aber auch Boxen ist eine Sache, wo man Bock drauf haben muss oder nicht. Jan, ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben, weil du mich in der letzten Sendung gebeten hast, die neue Sendung von die Tacklebar anzugucken.
Genau.
Und ich hab die erste Folge geguckt. Mhm. Ich find's okay. Ich find's einfach nur okay. Ich find's nicht scheiße. Ich mag ihn gerne. Ich finde aber, es hat sowas ein bisschen was von so einer 80er Jahre nonstop mit Dings, also werden immer verschiedene Gags gezeigt, verschiedene Rollen und er versucht eine Fernsehsendung hinzustellen, dann gibt's ein Casting. Aber irgendwas stört mich an diesen Lachern da aus dem Publikum. Irgendwie ist es mir zu künstlich und es ist mir ein bisschen zu altbacken, vielleicht in seiner Art. Ich mag aber seine Rollen gerne und sehe ihn einfach gerne. Ich guck's mir an, aber es ist nicht so, dass ich da gackernd vom Fernseher sitze. Wie ist es bei dir?
Gut, dass du mich darauf ansprichst. Ich habe fast vergessen, dass wir darüber noch sprechen wollen. Ich habe zwei Folgen jetzt gesehen von der Teddy Tacklebrand Show. Sehr zu empfehlen, bei Amazon Prime zumindest mal reinzuschauen. Also Folgen, ich bin zwiegespalten. Also erstmal ist allein der Cast, den Teddy auffährt, die Figuren sind natürlich hervorragend, liefert stabil ab. Der Anfang, wo er von seinem Jugendzentrum spricht und auf einmal zieht die Kamera auf und er steht in der Kulisse, die seinem Jugendzentrum, dem Stotzenhof, in seiner alten Heimat nachempfunden ist. Das Jugendzentrum gibt es wirklich, ich habe direkt gegoogelt. Und das ist natürlich, da fühle ich mich sofort angesprochen. Ich bin auch ein Jugendzentrumsmensch und weiß auch, wie wichtig das ist, wenn man da viel Zeit verbringt und was das einem gibt und so. Und fand das mega geil, dass er den Approach gewählt hat. Fand es auch geil mit Megalo und Patrice am Anfang.
Das fand
diese
ich
Nummer
sehr witzig,
mega lustig.
Weil die alle selber, und das ist das Schöne, dass dieses Brüchige, man merkt, es ist so halb geskriptet und halb, lass Teddy mal machen und mal gucken, wie die anderen reagieren. Und das sind die stärksten Momente, wenn er selber lachen muss, wenn die anderen lachen müssen. Und da muss ich dann auch lachen. Also da gibt es, ja, wo du dann weißt, das ist jetzt nicht geskriptet, da haben die sich eine, es ist wahrscheinlich alles so halb besprochen und wir sagen, wir machen jetzt mal eine Boyband und mal gucken, ich laber, ihr seid einfach mit dabei und spielt die Rolle und das ist schon ganz gut. Davon wünschte ich mir ein bisschen mehr. Dann finde ich zum Beispiel das mit Heiner Lauterbach und Iris Berben ist mir dann doch zu...
Da muss ich also sagen, ich fand's mega geil, wie Bold einfach dann solche Riesennamen mal so einen 30-Sekunden-Auftritt haben, ohne dass das so groß thematisiert wird. Und andererseits dann aber Künstlerinnen und Künstler, die deutlich unterrepräsentiert sind, einfach so mega abgefeatured werden. Und das vor allen Dingen auch zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, in der deutschen Unterhaltungsshow so richtig geile Vibes aufkommen ab und zu. Und zwar so echte, also zwischen Aminata, Megalopatrice und als Joy Denalani da reinkommt. Und dann ihnen da ansinkt durch die Scheibe und dann kommt von hinten Max Herre rein. Das war schon, ist schon irgendwie geil. Aber jetzt kommt man, das war das Negative daran, wo ich sagen muss, es ist tatsächlich, glaube ich, die Kartoffeligkeit der Produktion am Ende. Also am Ende trifft da quasi eigentlich eine neue Art von Blick auf unsere Haltung, die mit Teddy da reinkommt, auf relativ konventionelle Produktionsverhältnisse. Und da denke ich dann, das wirkt so rumgeschnibbelt. Also irgendjemand, der weiter weg von Teddy ist, rumgeschnibbelt und hat das dann so gemacht, dass es auch aufs deutsche Publikum funktioniert. Und da merkt man, stimmt irgendwas nicht. Und es ist, glaube ich, nicht, weil ich finde immer, wenn Teddy improvisiert, schmeiße ich mich einfach weg, weil es einfach sehr lustig ist. Und dass Patrice und Megalo mit, ohne zu lachen, straight face da sitzen. Na,
ein paar Mal brechen sich schon so auch aus. Das ist schon witzig.
Steven Gätchen ist irgendwie lustig in seiner Steven Gätchen-Haftigkeit, wie der da so rumsitzt. Also ich finde es auf jeden Fall, es hat was Progressives. Ich kann das nicht ganz festmachen. Und was mich stört, ist diese sehr deutsche Produktionsart und dass man merkt, dass da jemand richtig so die Produktionsdaumen, du kennst es ja auch, weißt du, wie Produktionsfirmen so sind. Also die Produktionsfirma drückt da so irgendwie. Weiß ich nicht.
Oder ja, Amazon. Ist auch so. Irgendwas ist daran, also es ist aber, was man ihm zugute halten muss, ich habe nämlich darüber nachgedacht und warum ich es auch nicht schlecht machen kann, ist, weil er wenigstens als einer der deutschen wenigen Comedian gerade mal mehr macht, als nur auf der Bühne zu stehen und Witze zu erzählen. Ja. Dass er in Rollen schlüpft, dass er verschiedene Charaktere hat, dass er auch sich nicht zu schade ist, selber der Idiot mal zu sein, was ja meiner Meinung nach immer wirklich auch das ist, was einen guten Comedian ausmacht. Ein guter Comedian opfert sich auch mal. Geht nicht darum, dass er immer der Geilste ist oder sonst was, sondern er der Idiot ist, der die Idiotenrollen spielt. Das vergessen viele Comedians in der heutigen Zeit, die auch nur noch da stehen und auch mir zu viel nach dem amerikanischen Stand-Up-Prinzip versuchen, Stories zu erzählen, was irgendwie nicht so funktioniert. Ich kenne da keinen deutschen Comedian, der das nur ansatzweise macht, wie meine großen Helden und Heldinnen aus Amerika, die ich toll finde. So Leute, die einfach, wo ich das gerne gucke und wir vielleicht einfach auch eine andere Humor-Identität haben und da ist er für mich gerade näher dran, als ich wüsste jetzt keinen vergleichbaren, also nichts gegen, ich will nicht immer die Leute so doof anmachen, aber egal, ob es jetzt dieser Markus, der die Witze erzählt, wie früher Phipps Asmussen oder Chris Toll oder diese ganzen anderen Leute, das steht immer nur einer, erzählt irgendwas und ich finde das schon auch gut, wenn man Humor mal wieder versucht, in Rollen zu schlüpfen, eine Welt aufzumachen, irgendwie sowas. Deswegen freue ich mich ja auch auf Discounter, auch wenn da auch viele schon mal da gewesen ist, ist es einfach eine geile kleine Welt, die da aufgemacht wird und wo Leute Rollen spielen und das ist für mich irgendwie viel geiler als eine Comedy-Show, wo einfach nur Leute nacheinander auf die Bühne geführt werden und ihre Kacke erzählen, die meistens so halbwitzig ist.
Ich schicke dir gleich mal einen Link zu, das mache ich jetzt direkt. Also erstmal, also damit ist die Besprechung der Teddy Teckelbrand-Show abgeschlossen, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein Reinschalten wert, ist glaube ich sogar auf Amazon gerade auf Platz 1, also ist ein Riesenerfolg. Was kümmert jede inhaltliche Besprechung? Das ist einfach wirklich ein echter Erfolg. Und trotzdem, finde ich, hat es was Neues, was Besonderes, was irgendwie Spannendes. Und Teddy ist einfach einer der lustigsten Menschen, die ich kenne.
Also diese Rollen, ich mag sagen, er hat sich wirklich sehr schöne Rollen ausgedacht. Die mag ich
schicke dir nochmal, Stichwort, nochmal was anderes, was in eine ganz andere Richtung geht. Ich bin ein Riesenfan der Dresdner Kabarettistin Anna Mateur, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist eher so im Kleinkunstbereich unterwegs und ich habe dir gerade einen Videolink geschickt, einfach um den Weg hineinzufinden ins ganz tolle Werk von Anna Mateur. Gib mal bei YouTube ein, ich will mich endlich wieder amüsieren, Anna Mateur, ein kleiner Ausschnitt, der ist nur 4 Minuten 20 lang und das ist so straight, so mega geil vorgetragen. Ist also, lehnt sich so rein in die Rolle. Die ist wirklich sehr gut getextet. Ich finde, man merkt es an, wie viel Arbeit sie sich mit dem Text gemacht hat. Es macht echt Spaß zu gucken. Und Stichwort mal was Neues kennenlernen. Ich glaube, neue Sachen findest du eher weniger im Waschsalon oder auf der großen RTL-Bühne. Mal wieder in die Bar jeder Vernunft gehen, ins BKA-Theater. Einfach mal so die kleinen Bühnen mal auschecken, wo die wirklich spannenden Sachen sind. Anamateur, Teddy Tecklebrande, was ganz, ist natürlich eine Riesenbühne. Aber Anamateur, mein heißer Tipp für 2024.
Teddy ist doch schon einer der größten momentan mit, oder?
Ey, also
der
aber
ist
ich ja weiß schon noch, ey, bei Teddy, weißt du noch, ich habe vor 10 Jahren hatte schon bei ZDF Neo eine Show gehabt und da wusste niemand bei ZDF Neo, wie man das anpacken soll, weil es einfach so weit weg ist von allem, was es irgendwie bislang in Comedy gab. Es macht einfach Spaß, das sich anzuschauen. Ich freue mich immer, wenn das gelingt und wenn das irgendwie gut ist. So, ich habe noch eine ganz andere kleine Sache zum Schluss.
Ganz kurz habe ich nämlich vergessen, ganz kurz bevor den Sachen, ein Song noch, Too Good To Be True von Kacey Musgraves, einer Country-Sängerin, würde ich auch gerne noch mit auf die Liste packen. Den habe ich heute Morgen gehört und fand den so schön. Das ist sowieso eine tolle Songwriterin. Too Good To Be True von Kacey Musgraves, wollte ich noch mal kurz sagen, kommt noch als 4. Song zusätzlich auf die Liste. Bevor du mit dem letzten Thema kommst, eine kurze einschätzende Frage von dir, die ich gerade hier lese. Burger King will bis zum Ende des Jahres 80-90% aller Fleischprodukte in fleischlos umsetzen. Meinst du, das wird die Burger King-Kette nochmal retten? Ich sag dir gleich mal meine Einstellung. Ich glaube nein, weil es geht ja auch um Sauberkeit in der Küche und ich glaube, das war bei Wallraff das größere Problem, außer dass da Fleischprodukte sind. Ich traue mich jedenfalls, seit ich diese Berichte gesehen habe, und nicht mehr in irgendeinen Burger King ranzufahren, nicht mal für einen veganen Burger. Die sind einfach alle leer. Ich will diese Kette nicht völlig jetzt kaputt reden, aber meinst du, dass du, als du bist ja auch ein Fastfood-Fresser, ich meine, dein ganzer Körper besteht ja aus Cola und Pommes, sind deine Muskeln gebaut. Deswegen frage ich dich, wird das Burger King retten, dieser neue Weg, Jan?
Ich finde den Ansatz ganz gut, nur vegane Patties irgendwie auf die Burger zu machen, ansonsten eine Rezeptur nicht zu ändern, aber dabei Burger King vorm Servieren eh immer noch mal eine Ratte über das Patty drüber leckt, weiß ich nicht genau, ob das da nicht trotzdem...
Weiß ich genau.
Ich finde es einen interessanten Ansatz und ich spricht nicht sehr für das vorher verwendete Fleisch, dass man offenbar den Unterschied nicht so richtig schmeckt zwischen vegan und nicht vegan. Aber es hat sich auch stark was geändert. Also ich hole mal kurz meine Veganliste raus. Ich lese mal kurz die Produkte vor, die leckere Veggie-Sachen. Ach so, habe ich schon vorgelesen. Eine Green Force Köttbulla, Like Döner.
Das hast du, glaube ich, schon. Hast du alles schon vorgelesen?
Jetzt zum Beispiel die Rügenwalder vegane Leberwurst mit Schnittlauch. Ich weiß gar nicht, schmeckt 1:1 wie Leberwurst. Es ist mittlerweile...
Die esse ich schon seit Jahren. Und da mein Tipp noch, du nimmst die Streichleberwurst, da noch Gewürzgurken in Scheiben rauf und dann noch ein bisschen Pfeffer. Das ist mein Champion-Essen am Morgen. Eine schöne, fleischlose Streichleberwurst gibt es übrigens nicht nur von Rügenwalder, gibt es verschiedene. Und da einfach das selber noch aufpimpen, ein bisschen frischen Pfeffer, 2 kleine dänische Dillhappen oder so, oder dänische Gurkensalat noch rauf. Das sind so Sachen, das sind so die kleinen Verwöhnmomente des Lebens in der Küche. Die paar 10 Sekunden, die einem als alternder Familienvater noch bleiben.
Kleiner Verwöhnmoment auch noch musikalisch. Ich möchte auch noch 2 Songs auf die Liste packen. Sie war am Freitag in der Sendung und hat ein Konzert gegeben. Ich weiß nicht, hast du vielleicht gesehen bei Instagram. In diesem ausgebombten Fenster
von der
Gedächtniskirche. Also ein es ist ein riesen Plattenfirmen-Event. Ich glaube, Sony ist die Plattenfirma und ein riesen Album-Drop, mega aufwendig. Das Album ist super exzentrisch mit durchsichtigem Vinyl. Es war ein fantastischer Auftritt. Sehr zurückhaltend hinter den Kulissen, sehr in sich gekehrt.
Ja, ich habe Paula Hartmann 2-mal getroffen. Wir haben einmal oder 2-mal bei Better Off haben wir zusammengesungen. Und wenn ich der gegenüberstehe, dann fühle ich mich einfach wie ein riesiges, großes Monster. Wir haben uns dann umarmt, glaube ich, beim 2. Mal, weil das ist so eine zierliche, ruhige Person. Also ruhig weiß ich gar nicht.
Doch, aber
so eine
ruhige war sie auch ruhig.
Junge, zierliche Person, die dann irgendwie echt eine geile Stimme hat und irgendwie voll ihr Ding da auf der Bühne macht. Aber ich merke so, jetzt ist man im Alter, im Musikbereich, wo man dann auch so merkt, Alter, da sind so viele junge, geile, coole Künstler. Und die trifft man manchmal. Und manchmal wird einem dann schmerzlich klar, wie alt man dann ist.
Die Liebe ist tot, Lit von Paula Hartmann. Und auch noch zwischen 2 und 5, das sind die beiden Songs, die sie bei uns gespielt hat, aus dem Album Kleine Feuer, das es seit Freitag bei Spotify gibt. Von dem man davon ausgehen darf, dass sie auch... Wird sie dich vom Thron stoßen oder wer ist gerade auf 1? Weiß man das?
Erstmal nee, diese Woche ist jemand anders auf eins. Ich weiß es nicht. Aber weil das Schöne ist, das ist ganz gut, dass meine Platte immer noch in den Top 100 Charts ist, weil oft ist es so, dass so Bands ihre Platte auf eins oder ganz nach vorne pushen und in der zweiten Woche ist es aus den Top 100 schon raus. Meine Platte läuft immer noch ganz gut. Dazu muss ich jetzt ganz kurz einmal, Jan. Ich weiß, bevor du noch... Es gibt nämlich eine Schnittmenge zwischen Fest und Flauschig-Hörern und Leuten, die auf meinen Konzerten waren. Ich habe gerade die beste Tour meines Lebens gehabt. Das muss ich einmal ganz kurz noch sagen. So eine gute Zeit hatte ich noch nie. Vor so vielen Menschen, Tausenden von Menschen habe ich nicht gespielt. Das hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Ich möchte mich auch hier mal bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, auf mein Konzert gekommen sind. Unter anderem auch du, Jan, warst ja da. Und es war wirklich eine grandiose Zeit und das ist das, was ich nun mal, damit hat das alles angefangen, dass ich auf der Bühne irgendwann vor über 22 Jahren gelabert habe und das kommt auch dieser Sache hier noch zugute, weil das ist nun mal meine Kernkompetenz, quatschen und Musik machen und ich wollte mich nur mal ganz kurz bei allen bedanken, die da waren und auch Geld ausgegeben haben für mich und für meine Band. Das war eine ganz grandiose Zeit, die wir da gerade
hatten. Ja, es sah auch echt super aus. Ich habe dich auf Instagram verfolgt und habe dich in Köln besucht, im E-Werk. Das war irgendwie, ich war zwei, drei Mal bei Auftritten von dir. Ich habe es zum ersten Mal so richtig bewusst. Also ich habe danach erst gecheckt, ach so, guck mal, das machst du beruflich.
Dein Manager hat mir auch gesagt, Jans Manager kam noch dazu zu mir und meinte, ich glaube, Jan hat jetzt erst richtig begriffen, was du eigentlich machst.
Ja, genau. Ich wusste schon, was du machst, aber es war sehr lustig. Und ich habe Geschichten gehört, die ich noch nie gehört habe, ich kenne 99% deiner Geschichten, habe ich gedacht, aber stimmt nicht. Es stimmt nicht.
Also du kennst schon sehr viele Geschichten, aber ein paar Sachen habe ich mir noch aufbewahrt. Oder ein paar Sachen liegen dann hier so in so einem Buch, wenn ich denke, das ist eine gute Geschichte für die Bühne. Aber das meiste opfer ich natürlich für Fest und Flauschig.
Ah. Ja, es war sehr schön. Es war sehr schön. Ich habe noch eine ganz kleine Sache, und zwar die du vielleicht ein bisschen nachvollziehen kannst. Es gibt nicht viel, wo ich meine Familie in Bremen mit beeindrucken kann oder was die irgendwie, weil für die bin ich halt immer der kleine Spong von früher, der die einfach genervt hat, der ausgelagert wurde zum Kinderzirkus Tohu Wabuhu, damit er ihnen nie auf die Eier geht oder im Jugendfreizeitheim Alt-Aumund, Jugendfreizeitheim Alt-Aumund Schlagzeug spielen musste oder gespielt hat, damit er einfach die Energie irgendwie los wird. Es gibt nicht viele Dinge, womit ich zu Hause richtig jemanden beeindrucken kann, aber ich habe mir was überlegt und zwar... Ich war ein Buskind früher. Ich bin wirklich, also es ist auch nicht eine Behauptung, ich bin in meinem Leben wahnsinnig viele Stunden im Bus gefahren, in der Bremer Straßenbahn AG. Das ist unser örtlicher Verkehrsbetrieb in Bremen mit Bussen und Straßenbahn. Und ich habe wirklich, so seit ich 10 bin, würde ich sagen, habe ich jede Woche 4-5 Stunden im Bus verbracht. Zum einen, weil ich zum Fußballtraining musste, zum Bahnhof Fegesack, da musste ich immer viel fahren. Auch später dann jeden Morgen zur Schule mit dem Bus gefahren und bin einfach immer Bus gefahren. Und zwar so, dass ich auch Linien durchgefahren bin. Hast du das auch gemacht?
Ja klar, ganze Linien, 182er bis zum Eidelstedter Platz.
Genau, und auch, also dass man dann sogar Busfahrer hatten dann so Mitleid, haben mich drin gelassen, wenn sie eigentlich, man musste ja Nummern wechseln, dann mussten sie drehen und wenn man richtig nett war, dann durfte man sitzen bleiben. Und ich habe immer wahnsinnig gerne vorne gesessen und den Busfahrer auch vorne auf die Armaturen geguckt und natürlich nie mit ihm geredet, weil das Schild da ja stand, bitte während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen und mit dem Fahrer sprechen und bin einfach hab wahnsinnig viel Bus gefahren und meine Familie ist, also ich fahre immer noch viel Bus und öffentlichen Personennahverkehr und jetzt habe ich habe mir Folgendes überlegt und zwar um meiner Familie zu zeigen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass ich es geschafft habe, würde ich gerne es in die Wege leiten bei der Linie 90, das war früher die Linie 70 oder Linie 71 oder 74, also die Linie, die Bremen Nord mit Bremen Innenstadt verbindet, um auch mal so ein Zeichen zu setzen, dass die Leute mal einen Grund haben, nach Bremen Nord zu fahren und zwar am besten mit dem Bus, weil man da Bremen Nord richtig kennenlernt. Also man sieht, wie die Welt langsam dunkler wird, wenn man aus Bremen rausfährt und Richtung Bremen Nord fährt, wie sich die Landschaft verändert, wie die Gesichtsausdrücke immer einfältiger werden, wie die Bepflanzung spärlicher wird und das so ein bisschen wie bei Dune, der Wüstenplanet wird. Dann kommt man, aber das kann man im Bus ganz toll erleben, wenn man vom Depot in Gröpeling fährt mit der Linie 90. Und ich habe meiner Familie versprochen, ihr werdet stolz auf mich sein, indem ich das dieses Jahr hinbekomme. Die Linien, also ich möchte gerne die Haltestellen sprechen.
Oh, das finde ich schön.
Ich möchte gerne die Haltestellen der Linie 90 sprechen. Ich versuche das schon seit Jahren, ehrlich gesagt, in die Wege zu leiten. Ich mache ja keine Werbung und so. Ich will auch kein Geld dafür haben, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, um meiner Familie zu beweisen, dass ich stolz auf mich sein bin.
Das sind nämlich die einfachen Sachen, nämlich, ne?
Wirklich?
Der Familie ist der Grimme-Preis scheißegal. Das ist nur so ein physisches Ding, was da irgendwo rumsteht bei dir. Aber sowas, ne, was dich tagtäglich begleitet in deiner Heimat, das ist Identität, Jan.
Ich schwöre, wenn ich das hinbekomme, dann Guckt keiner mehr, ja, auf, guckt keiner mehr auf mich herab, hier, dass ich der Studienabbrecher bin, der nur beim Fernsehen rumhampelt.
Hier, die Öffis aus Bremen, hört mal, hier ist eine kleine Nachricht von Jan Böhmermann.
Ja. Naja,
ja, ich würde das in Hamburg auch gerne machen, aber ich glaube, da gibt es andere, die vorher, so Udo Lindenberg, also echte Hamburger wie Udo Lindenberg werden davor gefragt.
Nein, ich bin immer sehr zurückhaltend, was solche Sachen angeht. Wirklich ein bescheidener Typ und so, ne? Aber ich finde, ich habe nicht viele Wünsche. Das wäre so einer, es wäre auch eine Win-Win-Situation für die Bremer Straßenbahn AG. Erstmal wäre das die Linie nach Bremen-Nord. Ich könnte den Großteil der Haltestellen, könnte ich sogar noch, weil das war die Linie, wo ich, als ich früher zum Medienzentrum 46 nach Walle gefahren bin, ich jeden Tag mit dem Bus gefahren. Ich könnte auch mit dem Zug fahren, aber ich fand's geiler, einfach im Bus zu sitzen und Walkman zu hören und zu lesen. Und einfach, das dauert auch eine Dreiviertelstunde. Also Bremen ist ja so groß, so lang
gezogen. Ich weiß.
Das dauert ewig, bis man von Gröpelingen, also Gröpelingen ist die Endstation, Depot, früher Hardcore, Hardcore-Ort, ich glaube, es ist immer noch so, da werden auch die Straßenbahnen gewartet. Da muss man aus der Straßenbahn aussteigen und umsteigen. Ab da fahren nur noch Busse. Und dann geht's von Gröpelingen
über die Landstraße. Nein. Und dann gibt's immer weniger Beleuchtung, Straßenbeleuchtung.
Die Heerstraße. Und schon die zweite Station, Diako, das ist der Ort, das ist das Krankenhaus, wo ich geboren bin zum Beispiel. Ich könnte zu jeder Station auch was sagen. Stader Landstraße.
Hab ich mal auf die Fresse gekriegt.
Ja, da am Freizeitlesung habe ich wirklich mal auf die Fresse bekommen. Stader Landstraße. Oder da ist Stadt London, da war, glaube ich, irgendwie haben Polterabend meiner Eltern oder sowas. Dann Rotdornallee, benannt, Goldbergplatz, benannt nach einem jüdischen Apothekerpaar, die im Zuge der Reichspogromnacht in Bremen ermordet wurden. Goldbergplatz. Dann am ehemaligen Heidbergstift. Also ich könnte sogar noch aus dem Kopf
die Haltestellen. Ich glaube, das ist jetzt. Wir haben jetzt genug Werbung für dich gemacht, und wenn die Bremer Öffis jetzt nicht darauf anspringen, dann weiß ich auch nicht. Du bist für mich einer der großen fünf Bremer.
Wer sind die anderen vier? Spuck's aus.
Willi Lemke ist für mich auf alle Fälle einer der großen Bremer.
Der Präsident von. Der ist 1,20 groß.
Ich rede jetzt von der Persönlichkeit hier, Alter, wer für Bremen was gemacht hat. Der ist auf alle Fälle, also ich mache mal die großen drei schnell, damit wir das irgendwann nochmal machen können. Und Bärbel Schäfer, Cold Mirror würde ich auf alle Fälle dazu nehmen. Ist nicht aus Bremen?
Ja, klar.
Von der bin ich einfach seit vielen Jahren Fan. Also die würde ich auf alle Fälle als große
Bremerin. Gemeinsam im offenen Kanal früher gearbeitet.
Echt? Aber die ist doch 35 Jahre jünger als du.
Ja, als ich abgehauen bin aus dem offenen Kanal, hat sie angefangen mit Nina und ein paar anderen noch. Mhm. Hat sie da die Show gemacht. Mix-TV.
Naja, okay,
Bei Mix-TV. Ja. Mix-TV.
Jan Böhmermann, Willi Lemke und Cold Mirror, die großen drei Bremer. Den Rest machen wir nächstes Mal. Ich finde, das ist eine gesunde Mischung. Jan, eine letzte Frage zum Abschluss unserer Sendung hätte ich gerne noch an dich. Stell dir mal vor, du warst früher bei der RAF, ja? Mhm. Hast richtig Scheiße gebaut, wirst gesucht. Und dann hast du 1,2 Kilo Gold bei dir zu Hause und wohnst in Kreuzberg. Ist doch einfach eine scheiß Idee, mal ganz ehrlich. Warum, Alter? Mit 1,2 Kilo Gold, ne, wäre schon lange über einen großen Teich, ne.
Aber was bringt denn 1,2 Kilo? Was ist denn, was wiegt denn?
Naja, da kriegst du richtig viel Kohle für 1,2 Kilo Gold, Alter. Da kannst du auf alle Fälle dir dann eine schöne kleine, in Brasilien so eine Weltblechhütte kaufen und kannst da ein bisschen untertauchen. Auf alle Fälle nicht in Kreuzberg. Aber ich finde das sehr erstaunlich. Diese Nachricht kam heute Morgen bei mir an.
Guck mal, so viel ist das aber nicht, um seinen Lebensabend in Spannung zu gestalten. Goldpreis pro Kilo 63.789 jetzt gerade. Also ist zwar nicht eine Menge. Ja, ist nicht so viel, wie man denkt.
What?
Ja, okay. Ich dachte, das wäre viel
mehr. Guck mal, da sieht man mal wieder, wie wenig Ahnung ich von sowas habe. Ich habe gedacht, das ist bestimmt eine halbe Million oder so.
Nee,
guck mal, ich habe überhaupt keine Ahnung von Gold und sowas.
Guck mal, sie hatte 40.000 Euro in bar und dann nochmal Gold ungefähr im Wert von 75.000 Euro. Klar, das reicht natürlich, wenn man sparsam lebt und wenn man da nicht so viele Capoeira-Klausurtagungen bezahlt.
Ja.
Kommt man einigermaßen über die Runden. Aber ich stelle mir vor allen Dingen, jetzt tauchen wir nochmal in die Terroristenwelt. Ich stelle mir vor allen Dingen das anstrengend vor, wenn du zum Arzt gehen musst, du gehst langsam auf die 70 zu und dann zwickt es hier und da und du kannst nicht einfach zum Arzt gehen, weil du Angst haben musst, dass du auffliegst. Dann hat sich der Burkhard Garweg irgendwie angeblich mit drei Hunden da im Bauwagen aufgehalten, nannte sich Martin und so. Es ist doch einfach mega stressig. Andererseits hatte die eine dann auch noch, hatte eine Kalaschnikow irgendwie im Schrank.
Ja,
Also auch schon irgendwie, oder irgendwelche komischen Störsender. Es ist auch mega weird. Was haben die denn noch gemacht?
Ja. Nee, ich weiß auch nicht, was die gemacht haben. Wie gesagt, das sind ja auch, und vor allem, wenn du untergetaucht damit lebst und du hast ja wahrscheinlich auch ein Gewissen, dass du vielleicht jemanden umgebracht hast, im Untergrund lebst und so, dass man sich nicht von selber irgendwann stellen will, weiß ich nicht. Gibt es da auch noch so eine Frage, ich mich mal, wenn du so eine hochmoralische Frage jetzt vielleicht, aber wie kann man damit leben vielleicht, wenn du vielleicht Teil eines Mordes bist, das alles unterstützt hast? So, auch so eine Gedanken gehen mir da, wenn ich über diese RAF-Situation gerade nachdenke, die ja von allen möglichen Seiten jetzt gerade wieder beschrieben wird. Manchmal positiv, manchmal negativ. Denke ich da auch an so menschliche Fakten, wenn du Teil eines, ich meine, du hast jemand aus dem Leben gerissen. Auch eine interessante Frage. Vielleicht wird das irgendwann später nochmal beleuchtet. Momentan sieht das alles, was so besprochen wird, in den Medien sehr effektherrscherisch, reißerisch aus.
Und auch so politisch ist es echt, stellt mich das vor größere Rätsel. Offensichtlich gibt es eine starke Spaltung in der linksextrem gewaltbereiten Szene. Auf der einen Seite die Tech-Tupamaros, die irgendwie auf der Seite der Tech-Millionäre sind, Milliardäre sind, die einen Facebook-Account haben und Amazon-Gutscheine sich zustecken lassen oder gerne mal auf dem Bauwagenplatz sich was von Amazon bestellen. Auf der anderen Seite die jungen gewaltbereiten Linksextremen, die gegen Tech-Milliardäre sind und irgendwie Tesla anzünden, damit die keine Elektroautos mehr herstellen können. Da bin ich politisch auch also unschlüssig, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickeln wird. Haben denn die irgendwas gemacht politisch? Also haben die noch irgendwas oder haben die nur Raubüberfälle begangen, um sich den Lebensabend da einigermaßen zu finanzieren? Waren die noch politisch aktiv? Die Alten?
Ich glaube, sie waren nicht mehr. Ich glaube, sie haben sich das weiß ich nicht genau. Das wird man auch rausfinden, wenn man dann doch mal mit denen Gespräche führen kann, vielleicht. Aber auch das ist ein Thema. Es gibt generell sowieso, und das ist vielleicht was für unsere nächste Sendung, so viele Themen momentan, wo ich politisch und auch emotional hin und her gerissen bin. Da habe ich eine ganz große Liste an Sachen, wo ich auch so denke, das Leben ist kein Fußballspiel, wo man sich immer auf eine Seite schlagen kann, sondern es ist momentan vor allem selten. Ich sehe nur in den Gazastreifen oder ähnliches. Das besprechen wir alles in anderen. Mal vielleicht, weil das habe ich hier auch noch
Sendung, stehen. In einer kleinen Sendung am Mittwoch besprechen wir das kurz. Da lösen wir den Nahostkonflikt dann am Mittwoch.
Ja, lösen wir den mal ganz kurz. Nee, aber so Gefühle, die man zu gewissen Themen hat, die nicht eindeutig sind, finde ich, ist momentan gerade ziemlich viel. Aber wir haben die nächste Sendung kommt bestimmt. Hier heißt es jetzt erstmal, sich zu bedanken fürs Zuhören heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin zurück von Natur. Jan ist auch, sieht gut aus.
Wir sind frisch und wir sehen gut aus. Wir sind beide gut drauf. Und hey, Burkhard Garweg, wenn du das jetzt hörst, Volker Staub.
Melde dich. Bei Kai Pflaume.
Das erste Interview, muss nicht bei Stern TV sein.
Wer hat denn bitte Melde dich noch moderiert?
Jörg von Torra.
Kiwi?
Jörg von Torra.
Oh, auch ein großer Bremer, oder?
Auch ein großer Bremer, stimmt. Jörg von Torra ist auch ein sehr großer Bremer. Thomas Schaaf, großer Bremer. Gibt viele große Bremer eigentlich. Aber Burkhard und Ernst Volker, meldet euch. Das erste Interview
am bitte besten bei Fest und Flauschig.
Genau, wir machen Podcast mit euch. Wir holen euch da aus der Scheiße wieder raus. Also kohlemäßig.
Wir schlüpfen
für Amazon mit Ernst Volker Staub.
Und wenn wir das Interview machen, in die Rollen von Fidi und Bumsi.
Damit wir keinen Ärger mit dem LKA Niedersachsen bekommen. Da dreht auch in der Staatsanwaltschaft gerade einer richtig durch. Wie oft ist eine Razzia, Alter, in Berlin? Das ist unglaublich, wie viele Razzien die machen.
Wie heißt die Sendung heute? Bitte gib die Lasträder zurück. Mit dem Lastrad durch die Hölle.
Wir brainstormen da gleich nochmal drüber. Wir sind am Mittwoch wieder da bei Fest und Flauschig. Bis dann, liebe Leute. Schönen Sonntag noch.
Tschüss.